Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 13. Mai 2012 zum Thema Philosophie der Apokalypse 2012 und der Weltuntergang. Zu Gast ist Christian Schüle, Philosoph, Schriftsteller, freier Autor. Gastgeber ist Jörg Krennmeier.
Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Haben doch am Muttertag einige den Weg hierher gefunden. Das Wetter ist halt auch nicht mehr so verlockend, also nicht mehr sehr relativ. Gestern war es ja auch nicht so prachtvoll. Obwohl, gestern hat es gut zum Thema gepasst. Heute fassen wir mit einem Thema, das uns immer wieder betrifft oder beziehungsweise uns immer wieder begleitet. Hoffentlich haben Sie schon ein bisschen gestärkt für dieses Thema. Dazu haben Sie ja die Möglichkeit hier gehabt mit dem Butterbrot, gesponsert vom Mauracherhof und der Biomolkerei Lembach und einer Tasse Kaffee, den hat uns der Vereinsfreunde Kepler Salon hier geboten. Einige von Ihnen kenne ich schon von Gesicht her, den anderen bitte noch mal ganz kurz. Wir werden hier jetzt so 30, 40 Minuten etwas von Herrn Schüler hören zum Thema, einführendes Thema, und dann haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Sie es auch ganz gerne auch in Anspruch nehmen können, sollen, möchten, hoffentlich. Damit wir die Fragen aber auch aufnehmen können, das Ganze wird ja aufgenommen, damit die Leute da auch hören können, die jetzt es nicht geschafft haben, hier heute hier zu sein, aber trotzdem das Interesse haben, sich mit dem Thema nochmal näher zu befassen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, bitte mit Handzeichen melden und dann bekommen Sie ein Mikrofon, damit Sie Ihre Frage auch haben und nicht nur die Antwort. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Jörg Krennmeier. Ich werde heute eben hier Ihr Gastgeber sein, den Herrn Schüler kurz einführen und auch dann die Fragen moderieren. Das Thema, sehr spannend, also für mich sehr spannend. Also ich lebe jetzt noch nicht so lange auf diesem Planeten und trotzdem habe ich schon einige Prophezeiungen überstanden. Das ist Der Apokalypse oder der Weltuntergang ist ja etwas, was uns nicht wirklich loslässt. Ein spannendes Thema immer wieder. Da liegt ein bisschen das Paradoxon. Eigentlich dürfte es nur einmal spannend sein. Aber so haben wir die Möglichkeit, das heute oft zu behandeln. Auch ein Thema, das gern missgedeutet wird, wie wir heute noch hören werden, nehme ich an. Und zwar von Herrn Christian Schüle, der so nett ist und von Hamburg hierher gekommen ist, um uns etwas zu diesem Thema zu erzählen. Herr Christian Schüle hat auch hier mal in Wien studiert, also nicht nur in Wien, sondern auch in München, und zwar Philosophie, Theologie und politische Wissenschaft. Er ist seit 1998 als freier Autor tätig, verfasst Kurzgeschichten, Essays und literarische Feuilletons für Zeitschriften, Zeitungen, Rundfunk, war Redakteur für das Ressort Dossier für die Zeit, schreibt auch heute noch für die Zeit, weiß nicht, von Zeit zu Zeit oder dauernd.
Weiß ich nicht. Zur Zeit nur, von Zeit zu Zeit.
Von Zeit zu Zeit.
Aber sonst dauernd.
Okay. Also schreiben dauernd von für die Zeit und Zeit zu Zeit. Ja, er hat schon viel veröffentlicht. Heute muss ich das erste Mal schummeln, weil es zu viel ist und auch verschiedene Preise schon gewonnen hat damit. Er hat für National Geographic geschrieben, für Geo, für Mare, für den Rheinischen Märker und auch für den Bayerischen Rundfunk, wie gesagt, tätig. Und hat auch einige Auszeichnungen schon erhalten, nämlich zum einen unter anderem den Förderpreis des Internationalen Presseclubs München, den Hansl-Miet-Preis für Reportage 2004, Erich Klabunde-Preis des Deutschen Journalistenverbandes Hamburg und den Namen, also die Nominierung für den, muss ich jetzt schummeln, heißt das Henri Nannen oder?
Henri Nannen.
Preis für Reportage 2011. Das Buch, das auch mir persönlich am bekanntesten ist, ist Deutschlandvermessung, Abrechnung eines Mit-30ers. Das wurde 2007 auch als politisches Buch des Jahres empfohlen. Das jüngste Buch passt jetzt natürlich perfekt zu dem Thema heute. Das Ende unserer Tage. Also unser aller Tage, nicht nur unsere persönlichen Tage, nehme ich an. Das heißt, genau das Buch wahrscheinlich auch ein bisschen Grundlage für den heutigen Vortrag sein wird. Es gibt auch noch andere Sachbücher wie Die Bibel irrt, Die sieben großen Mythen auf dem Prüfstand und Vom Ich zum Wir, was die nächste Gesellschaft zusammenhält, das 2009 erschienen ist. Also ein großes Spektrum, ganz interessantes Spektrum für mich persönlich. Mir werden sicher die eine oder andere Frage einfallen dann zu dem Vortrag, ich hoffe Ihnen auch. Also ich freue mich jetzt wirklich sehr darauf, Und begrüßen Sie mit mir bitte sehr herzlich Herrn Christian Schüle.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr froh, das erste Mal in meinem Leben in Linz zu sein, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen war ich als Jugendlicher immer, ohne zu wissen, dass er von hier kommt, ein großer Fan von Anton Bruckner und da namentlich der 8. Symphonie, die ich irgendwie eingesogen habe, ohne zu wissen, wo sie entstanden ist. Jetzt habe ich gestern Abend, als ich ankam, endlich mal gesehen, wo der Herr eigentlich gewirkt hat. Das ist für mich schon toll. Und zum zweiten, im Kepler-Haus zu sitzen, ist auch eine große Ehre, weil das auch indirekt mit unserem Thema zu tun hat. Kepler einer von denen war, die im 17. Jahrhundert, wie so viele auch, versucht haben, den Weltuntergang präzise zu berechnen und dann über die Berechnung, die astronomische, mathematische Berechnung, zu den höchsten Wissenschaften gekommen ist, woran man sieht, dass das apokalyptische Denken über 2000 Jahre hinweg so präsent war, dass es selbst die Wissenschaften hervorgebracht hat. Eine ganz faszinierende These, dass der Aufstieg der Wissenschaften aus dem Untergang oder aus dem Untergangsgedanken stammt. Ich spreche heute über die Apokalypse und über den Weltuntergang. Was Sie von mir nicht hören werden, sind Ausflüge in die Esoterik. Das ist relativ schwieriges Thema. Zum einen, weil es instrumentalisiert wird von Esoterikern. Zum anderen, weil es eigentlich mit Esoterik überhaupt nichts zu tun hat. Aber ich gehe trotzdem später noch darauf ein. Ich möchte Sie am Anfang versichern und beruhigen, dass die Welt auf gar keinen Fall untergehen wird und werde Ihnen auch nachher später begründen, warum es so ist. Auf der anderen Seite möchte ich am Schluss des Vortrags Sie auch ein bisschen beunruhigen, weil ich glaube, dass die Möglichkeit, dass die Welt zerstört wird, in gewisser Weise untergeht, momentan genauso stark ist wie je zuvor. Nur wir merken es nicht mehr, weil es unsichtbar geworden ist, diese Kräfte. Ich habe 15 Thesen aufgestellt, die ich Ihnen gerne vortragen würde. Es wird ungefähr 40 Minuten dauern. Sie können mich aber unterbrechen, wenn ich zu schnell spreche oder zu langweilig denke. Und dann steigen wir in die Diskussion ein. Mhm. These 1 heißt, alles ist Apokalypse. Es wird schlimmer, immer schlimmer. Und so schlimm, wie es jetzt war, war es ja noch nie, nicht wahr? Tsunami im Pazifik, der Hurricane Katrina, Gammelfleisch, Haiti, das Erdbeben, Fukushima, die Finanzmarktkrise, die Europakrise, der Ausbruch des isländischen Vulkans, Tornados, Erdbeben, Fluten, Schweinegrippe, Geflügelpest, Massenmorde, Amokläufe, Attentate, Aufstände, Kriegstote. Und dann die Nachricht, dass der Taifun Roke Japans Küste trifft mit einer vollen Wucht und enormen Geschwindigkeit, dass in Island neue Vulkane ausbrechen sollen, die kraftvollsten der vergangenen 100 Jahre. 17 Kilometer soll der Rauch in den Himmel steigen und die Geoforscher, die prophezeien weitere Ausbrüche von Vulkanen, die unter enormem Druck stehen. Das Magma soll bereits brodeln. Dann der Niedergang Griechenlands, die Angst vor dem Finanzmarkt und der Rezession. Und dann für die Deutschen zumindest die schlimme Nachricht, dass es in 10 Jahren eine Altersarmut von 10% geben könnte und dass das System auf den Untergang zusteuert, weil das demografische Defizit nicht mehr zu organisieren ist. Herrliche Zeiten für Apokalyptiker, oder? Doch der Zorn Gottes für die Hybris des Menschen im allgemeinen Verfall der Sitten. Angeblich behaupten sehr, sehr viele erregte Bürger und selbsternannte Experten, sei auf Freitag, den 21. Dezember 2012, eine sehr seltene Planetenkonstellation zu beobachten. Angeblich soll an jenem 21. Dezember die Sonne die Milchstraße einnehmen und dort zur selben Zeit mit der Erde in einer ganz ominösen Linie stehen. Angeblich soll der von den Sumerern vor mehreren Jahrtausend Jahren entdeckte Planet Nibiru Ende des Jahres unheilvoll auf die Erde zusteuern. Angeblich gibt es ein erhöhtes Auftreten von Gammastrahlen im Milchstraßenzentrum. Angeblich soll der Stern Betelgeuse explodieren und zur zweiten Sonne werden. Und angeblich steht der Ausbruch des weltweit größten Vulkans im Yellowstone-Nationalpark kurz bevor, nämlich im Dezember 2012. Ein Polsprung soll stattfinden, das Magnetfeld der Erde soll sich ändern und angeblich gibt es auf der Sonne so viel heftige Explosionen, dass davon auch die Asteroiden betroffen sind, die auf die Erde prallen sollen. Und sowieso steht der Pluto im Zeichen des Steinbocks, weswegen es astrologisch gedeutet zu einer großen Krise kommen wird. Die Strukturen brechen, die gewohnte Ordnung kollabiert und angeblich steht zur Wintersonnenwende 2012, eben im Dezember, die Sonne am Schwarzen Loch und wird dann aufgesogen in eine neue Dimension. Alles Blödsinn. Jeder Astronom, mit dem ich gesprochen habe, jeder Astrologe, jeder andere Forscher wird Ihnen sagen, dass das kompletter Schwachsinn ist. Die Frage ist, warum hält sich sowas? Wie kann es sein, dass rational verfasste, kluge, sehr intelligente Menschen davon ausgehen, dass die Welt untergeht? Das ist mein Thema. Seit 4,56 Milliarden Jahren rasen 8 Planeten da oben rum und nie hat sich daran irgendetwas geändert. Astronomisch betrachtet herrscht das gesamte Jahr 2012 über im kosmischen Gefüge eine schon fast beunruhigend ruhige, eine gelassene, vollkommen langweilige totale Ordnung. Astrologisch geschieht ausgerechnet am 21. Dezember überhaupt nichts. Wenn dann jetzt im Mai, aber nicht am 21. Dezember. Das Spannungsverhältnis von Uranus, dem Rebellen und Pluto, dem Establishment, die seit Anfang 2011 im Quadrat zueinander stehen, hat in diesem Jahr keinerlei Auswirkungen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber das Wort Horoskop wird auf Google mittlerweile mehr gegoogelt als das Wort Sex. Es ist und bleibt also ein Rätsel, wie ein mitteleuropäisch geschulter Verstand derart in eine Denkfigur, nämlich den Untergang der Welt, vernarrt sein kann, die so offenkundig zu allen Zeiten durch die real existierende Realität widerlegt wurde. Das immer wieder prophezeite Ende der Welt, das so alt ist wie die Menschheit selbst übrigens, ist ja nachweislich niemals eingetreten, sonst säßen wir nicht hier. Es muss also andere, den Verstand transzendierende Gründe für diese ewige Lust am Untergang geben, kulturelle Prädispositionen und psychische Befindlichkeiten. Deshalb ist meine Leitfrage, welche Auswirkungen hat das apokalyptische Denken vom Ende der Welt auf das existenzielle Selbstverständnis jedes einzelnen Individuums von heute? Die zweite These. Die Rede über die Apokalypse kann sich auf deren doppelte List verlassen. Die erste große List der Apokalypse besteht nun darin, dass sie nicht eintritt und noch niemals eingetreten ist. Und die zweite List der Apokalypse besteht in ihrer Unbegriffenheit. Das Wort ist ein semantisches Rätsel und in seiner Geschmeidigkeit so oft und vielfach ausdeutbar, dass man es ständig neu aufladen, uminterpretieren und füllen kann wie ein Wunderhorn, in das jeder hereinsteckt, was er für die Projektion seiner Stimmungen gerade braucht. Und zwar deshalb, weil niemand genau weiß, was der Begriff Apokalypse tatsächlich bedeutet, weil er in den Sprachschatz der Menschheit eingegangen ist als ein Ungefähr, aber das der allerhöchsten Gefahr. Apokalypse, das ist in jedem Fall das absolut Schlimmste. Das macht es für politische Instrumentalisierung übrigens verlockend. Das Kommen eines Reiches, eines zweiten oder dritten oder sonst eines, ist immer eine Projektion in eine unverortbare, zeitenthobene, womöglich glor- und heilsreiche Zukunft, in die man im Geborgensraum dieser Bewegung oder an der Hand eines Führers schreiten kann als Auserwählter. Der ganze Nationalsozialismus war apokalyptisch getönt, der Sozialismus ist apokalyptisch getönt und der Kommunismus auch, weil sie alle, und da komme ich aber später noch drauf zu sprechen, von einer Entscheidungsschlacht ausgehen, gut gegen böse, dunkel gegen hell. Das hat wiederum auch Gründe, die mit dem christlichen Glauben in Europa zusammenhängen. Jedenfalls lässt sich bis hierher festhalten, dass die Apokalypse zumindest meiner Ansicht nach eine der geistigen, zentralen geistigen Blaupausen der Gegenwart und ihrer Kultur und das apokalyptische Denken eine der großen Sinnformationen der europäischen und amerikanischen Zivilisation ist. Was kein Wunder ist übrigens, weil wir, westliche Industriegesellschaft, momentan auf dem Planeten die Heroen sind im Vergleich zu vielen früheren Zeiten. Wir haben ein sehr gut funktionierendes System mit Defekten, aber immer noch sehr gut funktionieren. Und immer wenn man fürchten muss, etwas abzugeben oder zu verlieren, wird man ängstlich. Deswegen sind Weltuntergangsszenarien nicht in Nigeria oder Bangladesch geboren, wo man tatsächlich mit realen Problemen zu tun hat, sondern hauptsächlich in unseren Breiten. Die dritte These. Nie war etwas besser widerlegt als die Prophezeiung vom Untergang. Die Geschichte der Geschichte prophezeiter Weltuntergänge ist bis zum heutigen Tage eine einzige Kette an Irrtümern, falschen Vorhersagen, fehlerhaften Prognosen, dubiosen Überlieferungen und absurden Berechnungen. Die Welt hat ihre Untergangsprophezeiung bekanntlich jedes Mal überlebt. Im Laufe der Jahrhunderte begegnen einem sowohl vage Vorhersagen als auch dezimal berechnete Prophetien, die sich vom Standpunkt des heute bekannten Wissens ausgerichtet als vollkommene Idiotie erwiesen haben, vom Standpunkt der verfügbaren Mittel antiker oder mittelalterlicher Gelehrter hingegen immerhin noch nachvollziehbar schienen. eine ebenso falsche wie irrige und auf Halbwissen beruhende Spekulationsfehlleistung meistens dergestalt, dass von Naturkatastrophen auf ein Strafgericht Gottes für die Sündhaftigkeit der Menschen in ihrer amoralischen Hybris und Unsittlichkeit kurzgeschlossen wurde. Ausnahmslos alle, die sich an der konkreten Berechnung des Weltuntergangs versucht haben, sind gescheitert. Denn es blüht und gedeiht, leidet und verdirbt die Welt ja in großer Ungerührtheit. Aber untergehen, das will sie niemals. Was ebenso wenig endet wie die Welt, ist das verstörende Faszinosum, dass der menschliche Geist vom Ausbleiben des Unterganges überhaupt nicht beeindruckt und von der Wirklichkeit täglich aufs Neueste brutal widerlegt, das Ende der Welt jeden Tag neu ins Auge fasst. Warum tut er das offensichtlich Idiotische? Er tut es, weil die Apokalypse ein kulturelles Muster ist, das in ihm angelegt und also stets abrufbar ist. Das wiederum hat, ich habe es gerade schon angedeutet, wesentlich mit dem christlich getränkten Abendland zu tun, das ja permanent unterzugehen drohte. Die vierte These: Die Johannes-Offenbarung ist die Blaupause der europäischen und amerikanischen Zivilisation. Wer über die Apokalypse spricht, bezieht sich, ob beabsichtigt oder nicht, zwangsläufig auf die Offenbarung des Johannes. Die Blaupause aller Apokalypsen und ausgerechnet das letzte, relativ kurze, nur 22 Kapitel umfassende Buch des Neuen Testamentes, welches womöglich deshalb eines der wirkmächtigsten der gesamten Bibel ist, weil es das am wenigsten christliche ist, das am wenigsten versöhnliche, das am meisten gewaltfordernde Buch. Ich setze mal voraus, Sie kennen die Apokalypse des Johannes oder haben schon gehört von den sieben Siegeln und dem Tier und dem Biest und den Heuschrecken mit diesen verstachelten Panzern. Und deswegen setze ich es voraus und spreche einfach darüber, dass die Offenbarung des Johannes in ihrer Wirkungsgeschichte und in ihrer Absicht mehr oder weniger pure Agitation ist. Sie ist es, die das Geschehen heilsgeschichtlich auflädt und mythologisch fundiert. Sie schildert ein höllenbräugelhaftes Traumfieber, eine Eruption an Brutalitäten, die auf verdrängte Traumata ihres Autors schließen lassen, der an seiner Botschaft keinen Zweifel lässt. Für den Apokalyptiker Johannes, der leibhaftig die Schreckensherrschaft Roms in Palästina miterlebt hat, um 70 bis 90 nach Christus die Zerstörung des zweiten Tempels, die er tatsächlich augenscheinlich mit eigenen Augen gesehen hat, die Vertreibung der Juden damals, die Folterungen, das Abschlagen der Köpfe, die Demütigung, das hat er alles miterlebt. Und für ihn kann es deshalb als Lehre daraus nur eine einzige klare Position geben, nämlich die Opposition zu den Besatzern. Diese Schrift, die er geschrieben hat im Jahr 95 nach Christus auf der heute griechischen Insel Patmos, ist ganz eindeutig eine politische Schrift, da sind sich alle einig. Er warnt die ersten Juden und Heidenchristen seiner Zeit vor einer Kumpanei mit den römischen Besatzern, die es gegeben hat. Gerade im westasiatischen Kreis hat man versucht, sich zu arrangieren mit den Römern. Dagegen rennt er sozusagen an und rät ihnen als Sprachrohr im Auftrag Gottes, die Stadtgesellschaft zu meiden, die Städte zu verlassen und ein Leben auf dem Land zu führen. Weil apokalyptisches Denken, und man kann sagen, dass mit der Johannes-Offenbarung die Apokalypse eigentlich tatsächlich als Blaupause eingesetzt hat. Es gab davor einige wenige Versuche, apokalyptisch zu denken, aber mit der Johannes-Offenbarung ist es zum ersten Mal in die Weltgeschichte eingegangen. Weil apokalyptisches Denken als solches immer auch ein geschichtsphilosophisches Denken ist, zielt die vernichtende Kritik an der Gegenwart auf die Vernichtung des Bestehenden und auf ein himmlisches Morgen. Also bewegt sich das apokalyptische Denken auf einer realen Zeitachse eines linear verlaufenden Prozesses, den sie dann auf ihre Art und Weise deutet. Und dieser Deutungshorizont des Weltuntergangs ist der Horizont der Morgenröte. Es gibt ein Zitat aus der Offenbarung, das heißt, die Zeit ist nahe. Aber wann ist die Zeit nahe? Diese nahende Zeit, dieses Bald bestimmt alles und lässt zugleich alles offen, weil es keine konkreten Angaben gibt. Es gibt keine Zahlen, es gibt keine Jahreszahlen, es gibt nur ein, es ist nahe und es wird kommen. Es verlagert auf jeden Fall das entscheidende Geschehen, die entscheidende Schlacht in die nahe Zukunft, ohne zu sagen, wann diese Zukunft anbricht. Irgendwo auf dieser ganzen Zeitleiste markieren die apokalyptischen Denker dann einen Punkt, an dem die Menschheit ihrer Meinung nach steht, an dem der Antichrist kommt, und von da an läuft es auf ein Ende zu und dann folgt die große, und die Wissenschaft nennt das Diastase, dieser Bruch, der mit dem Endkampf verbunden ist, ehe der Messias seine Truppen auffährt, die große Schlacht geschlagen wird und am Ende alle Feinde besiegt sind. Und dann ist sie da, die neue Weltordnung, das Reich der Gerechten und Guten, das neue Jerusalem, die goldene Stadt. Oder auch nicht. These 5. Das Christentum ist durch und durch apokalyptisch. Das Christentum ist von seinem Anfang an eine apokalyptische Religion, mehr noch. Es ist organisierte Apokalyptik als politische Form. Die Apokalyptik erwartet einen Messias, der die Verhältnisse umdreht, wohlgemerkt einen irdischen König, keine himmlische Figur, die Frieden und Gerechtigkeit aufrichtet. So politisch die Apokalypse in ihrem Wesen ist, so eindeutig verhandelt sie zwei christologische Leitmotive. Erstens, das Postulat von Gott als unsichtbarem Allherrscher, der durch den Menschen Jesu Christi sichtbar geworden ist. Zweitens die Überzeugung des nahenden Gerichtes, das Ende des Schlechten und Niederkunft des Guten, des noch nie Dagewesenen, dieser neuen paradiesischen Welt. Zuletzt und zuvorderst als Amma, Alpha und Omega ist die Apokalypse eine Hoffnungsschrift, ein österliches Trostbuch, das die traumtrunkene Überzeichnung seiner politisch katastrophalen Wirklichkeit leistet. Wie lange noch, Herr, zögerst du, Gericht zu halten und unser Blut an die Bewohner, an den Bewohnern der Erde zu rächen? Fragt der Apokalyptiker Johannes in seiner Schrift und eröffnet somit den Opfern erlittener Gewalt, und zwar tatsächlich erlittener Gewalt und Unterdrückung, durch die Jahrhunderte hindurch eine religiöse, eine theologische Deutung, indem er ihrer Verzweiflung Gottvertrauen entgegensetzt und damit Trost spendet. Das ist meiner Ansicht nach ganz wichtig, dass die Apokalypse des Johannes ein Trost- und ein Hoffnungsbuch ist. So brutal es auch klingt, das ist ja wie so ein Splatter-Movie, wenn man das liest. Also hat man das Gefühl, der hat im Grunde Hollywood vor 2000 Jahren schon vorweggenommen, was da alles spritzt und fällt und so weiter. Und das passt, wie gesagt, eigentlich aus meiner Sicht zum sehr versöhnlichen, sehr philosophischen Duktus des Neuen Testamentes überhaupt nichts. Eigentlich eher ein alttestamentliches Buch, was zurückfällt in die Brutalität, wo man den Rachekreislauf noch nicht unterbrochen hat, aber nicht in das Neue. Deswegen finde ich eine sehr spannende Frage, warum es gerade da steht, und zwar als letztes Buch, ja, als Finale des Neuen Testamentes und somit der Bibel. Wenn die gesamte christliche Theologie eine apokalyptische ist, dann ist die gesamte christliche Zivilisation apokalyptisch unterfüttert. Die europäische Geschichte ist die Geschichte der christlichen Religion und somit die Geschichte des apokalyptischen Denkens. In seinen geistigen Grundfesten ist Europa über die christliche Tradition hinweg eine apokalyptische Ideenformation. Für mich persönlich, das darf ich anmerken, besteht der Grundgedanke des Apokalyptischen in der Erlösung durch Vernichtung. Und ist damit, wie gesagt, hochpolitisch. Die Anwendung von Gewalt für den Frieden, gegen Unrecht und Ungerechtigkeit, gegen Unterdrückung, gegen Ausbeutung, ist durch Religion, Theologie, Philosophie und Kulturgeschichte der vergangenen zwei Jahrtausende gedeckt und macht das apokalyptische Denken zu einem überaus zweischneidigen Schwert, so wie es im Übrigen auch Revolutionen sind, da Revolutionen wie, so gut wie immer apokalyptisch, sprich endzeitschlachtlich durchtönt sind. Die Apokalypse selbst ist ja eine Form von Revolution. Der plötzliche, radikale, gewaltsame Umsturz zu neuen, gerechten, hoffentlich himmlischen Verhältnissen, der eine Diagnose der bestehenden Realität als schlecht und böse vorausgeht, welche wiederum diese Umkehr, diese Schlacht auch legitimiert. Sie sehen, der Gedanke ist eigentlich auch in der kommunistischen Revolution, und ich würde die These vertreten und bis zuletzt auch durchfechten, dass das Christentum und der Kommunismus und Sozialismus in seiner Grundformation sehr ähnlich ist. Die sechste These hatte ich vorher schon kurz angesprochen, hier kommt indirekt Kepler ins Spiel. Die Wissenschaften entstanden aus der Angst vor dem Untergang der Welt. Die meisten veritablen Weltuntergangsszenarien sind Simulationen eines Kollapses der Natur, und diese Niedergänge sind der Realität gut abgelauscht, denn die Geschichte der Menschheit ist auch die Geschichte der sie begleitenden Naturkatastrophen. Die Geschichte der Naturkatastrophen ist aber auch die Geschichte ihrer wissenschaftlich motivierten Kontrolle zur Prävention und Berechnung. Höchst primitive Vorkommnisse wie Erdbeben und Orkane trieben die Menschen stets zu höchsten geistigen Schutzmaßnahmen an. Die Genese der Wissenschaft durch die beiden vergangenen Jahrtausende hindurch ist ein komplizierter, differenzierter, ein sehr verästelter Wirkungszusammenhang zwischen Wissensmeidung auf der einen Seite, auch biblisch vorgegeben. Es hieß irgendwie immer auch schon in den Büchern der Bibel, die Mehrung des Wissens sei zu verhindern. Und auf der anderen Seite aber auch diesen unglaublichen Wissensdrang zwischen diesem biblischen Berechnungsverbot der des Weltuntergangs, des Kommen des Antichristes und diesen weltlichen Berechnungseifer, es doch zu berechnen, ein ganz dialektischer Prozess entstanden ist. Und der Weltuntergang, aus meiner Sicht, die Apokalypse, ist der Schöpfungsmythos der modernen Wissenschaft und Rationalität, der die gesamte Entstehung der Wissenschaft im Mittelalter war nichts anderes als ein Aufstieg des Wissens vor der Angst vor dem Untergang. Ein tiefgreifender Umbruch von symbolischer zu physikalischer Deutung hat sich damals angekündigt. Es wurde beobachtet, gemessen, verglichen und gerechnet, um dem Kosmos die Apokalypse auszutreiben oder sie genau vorhersagen zu können. Man wollte wissen, die Herrscher wollten wissen, wann geht denn nun die Welt unter? Und haben ihre Leute an den Höfen, unter anderem auch Kepler dazu, animiert, berechnet doch eigentlich mal aufgrund der Sternkonstellation, wann es jetzt soweit ist, nehmt die biblischen, die alttestamentlichen Daten zur Hand und macht mir ein System. Die Endzeit, das Endzeitdenken stimulierte vor allem die Erfahrungswissenschaft der Frühscholastik und trieb zum Studium der Natur, zu den fernsten Gegenden des Alls und den kleinsten Bausteinen der Welt vorzudringen. Gerade die exakten Wissenschaften der mittelalterlichen Epoche, die Komputistik, die Kalenderberechnung, das gesamte Quadrivium, Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik, die Lehre von den vier Elementen, die Erkundung der Welt, nicht zuletzt der weite Bereich der gesamten Erkenntnistheorie und die Vermittlung sprachlicher und sprachkritischer Fähigkeiten, von der Geschichtsschreibung mal ganz abgesehen, haben unendlichen Nutzen aus der Offenbarungstheologie und aus dem drohenden Untergang gezogen. Das war sozusagen der historische Teil. Jetzt komme ich in die Gegenwart und sage, These 7, die Hälfte. Die Apokalypse ist heute ein lukratives Geschäftsmodell. Man könnte sagen, Apokalypse GmbH. Apokalypse heute ist weniger ein theologisches Motiv als vielmehr ein säkulares Geschäftsmodell. Jeglicher religiöser, im eigentlichen Sinne biblischer Dimension entledigt, zielt es dieser Tage auf die Orientierungslosigkeit, Unsicherheit und die große Leerstelle der menschlichen Seele, das zerstörte Urvertrauen in den guten Gang der Dinge. Warum glaubt der Mensch heute noch an ein höheres Gericht, auch wenn er, wie es so viele tun, nicht mehr wirklich an einen personalen Gott glaubt? Warum glaubt er überhaupt an etwas Übermenschliches? Er glaubt, lautet ein Versuch zu antworten, weil er vertrauen und hoffen will, weil er seelisch auffahren möchte. Wenn Apokalypse heute wieder ein Motiv der Hoffnung ist, und sei sie auch noch so latent, sublim und intim, dann spricht das natürlich Bände über den Geist der Gegenwart und den sozialpsychologischen Zustand der westlichen Gesellschaften. Ohne die Denkfigur des Apokalyptischen, wie sie biblisch und also kulturgeschichtlich tradiert wurde, kann man meines Erachtens die Gegenwart als gewordene Geschichte nicht verstehen. Allerdings versteht die Gegenwart die Denkfigur des Apokalyptischen durchgängig falsch, genau genommen sehr einseitig, weil die Fantasie des Zeitgenossen bei der Hälfte des apokalyptischen Geschäftes gerne erlahmt und sich ausschließlich an deren destruktiven Teil heftet, nämlich die Vernichtung, die Katastrophik, das Strafgericht. Die Apokalypse hat immer zwei Teile. Zum einen die Vernichtung, tatsächlich das Strafgericht, aber und ganz wesentlich eben auch Hoffnung und Trost, das neue Jerusalem, die goldene Stadt, die Auffahrt, die Neuschöpfung. Und meines Erachtens machen wir bei der Hälfte Halt und denken irgendwie apokalyptisch. Sie können das ja bei sich selber auch mal testen, was das Wort auslöst. Man denkt immer, das ist das Schlimmste um Gottes Willen, das Größte, es kann gar nicht schlimmer werden. Aber es heißt zugleich auch, also ich heißt es im Griechischen, Apokalypteien heißt den Vorhang wegziehen, gucken, was dahinter ist. Und dann sieht man irgendwann, wenn man als Auserwählter diese Schlacht bestanden hat, das neue goldene Jerusalem. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke meines Erachtens, dass es immer ein zweischrittiger Vorgang ist und nicht nur dieses einschrittige. Und das ist auch meine Kritik, zu der ich gleich noch zu sprechen kommen werde, weil in einer auf Erregung und Empörung angelegten Mediengesellschaft, wo der Boulevard herrscht, natürlich Naturkatastrophen und Niedergänge sehr viel eher Quote und Auflage versprechen als die Hoffnung. Die Fantasie der Zeitgenossen, habe ich gesagt, endet bei der Hälfte des Geschäftes und der Aufgang des Himmlischen, des Neu-Jerusalemischen ist gar nicht gemeint und ich meine es auch gar nicht theologisch, sondern man könnte tatsächlich von einer Welt sprechen, in der es sowas in der Tat gäbe wie verwirklichte Gerechtigkeit, wie eine Gleichheit der Menschen. Das ist auch damit gemeint, wenn man es politisch anlegt, also nicht nur in die Herrschaft Gottes. Wer dieser Tage vom Ende der Welt spricht, von Endzeit und Weltuntergang, der meint die massenmedialen Fiktionen, der hält die massenmedialen Fiktionen der bösen, angeblich bösen und schlechten Wirklichkeit für die Wirklichkeit selbst. Kaum etwas kennzeichnet die Gegenwart ja mehr als das gesamtgesellschaftlich verabredete Streben nach Steigerung, Optimierung, Perfektion und Effizienz, an dessen Ende immer der Anspruch auf eine Sensation des Rekordes steht, das noch nie Dagewesene, die Gigantomanie des größten und besten und tollsten und reichsten und schändlichsten Erdbeben, Vulkanausbrüche, Tsunamis sind deshalb in der boulevardisierten Massenmedien liebste Kinder, weil sie die schiere Wucht dieses Gigantomanischen in sich tragen und rekordträchtige Superlative versprechen, getreu dem Motto, so viele Tote beim Erdbeben hat es noch nie gegeben, wow. Imperativ des Fernsehens ist die Unterhaltung um jeden Preis, das wissen wir. Wer darin zeitgemäße Variationen des römischen Circus Maximus erkennen will, ist zumindest meiner Ansicht nach kein Banause. Ein wesentlicher Bezugspunkt dieser Fernsehkultur ist immer der Tod. Fernsehkultur ist Todeskultur. In fiktiven Formaten wird in einer Tour gestorben. Sie müssen, ich habe mir mal die Freude gemacht und im deutschen Fernsehen eine Woche hergenommen und einfach mal gezählt, wie viele Menschen da sterben an so einem Abend oder in so einer ganzen Woche. Es gibt allein 40 Kommissare, 40 mal die Frage, wo waren Sie gestern Abend? Das ist eine Routinefrage und 40 Versuche, irgendwie Menschen um die Ecke zu bringen. Das ist in einer Woche im deutschen Fernsehen und zwar nur die Öffentlich-Rechtlichen. Dann haben Sie noch die Privatsender dazu, wo wir alle wissen, dass es vermutlich noch etwas drastischer ist. Dann explodiert etwas, dann fällt etwas um. Also dieses Gesamte, es geht alles nieder, es bricht zusammen. Das ist für mich ein bisschen überzeichnet, aber immerhin tatsächlich etwas, was mit apokalyptischen Visionen auch zu tun hat, die angesprochen werden in uns. Und sie machen das ja deshalb relativ geschickt, nicht weil sie darauf dringen, dass wir irgendwann ein neues goldenes Jerusalem aufbauen werden, wenn wir Fernsehen gesehen haben, sondern weil dadurch eingeschaltet wird. ProSieben, Privatsender, hatte vor 2 Monaten einen sogenannten Katastrophentag, so hat man das auch genannt, also tatsächlich Katastrophentag, da haben sie die ganzen Blockbuster aus Hollywood gespielt, The Core bis zu 2012 von Roland Emmerich, und das war, wenn ich es richtig gesehen habe, der Tag mit den höchsten Einschaltquoten des letzten halben Jahres, woran sie sehen, dass die Leute viel Freude haben an sowas. Wir natürlich auch. Eine Gesellschaft, die zu ihrer zeitgedrängten Kurzweiligkeit, und wir alle leben unter Zeitnot, das Verbrechen, den Niedergang, die Vernichtung zur eigenen Erhebung braucht, ist, das sage ich, eine apokalyptisch veranlagte. Was nicht Krimi ist, das ist nicht, denn nur das Krimen, das Verbrechen scheint den Zeitgenossen in seiner Apathie und Müdigkeit, in seiner Abgeklärtheit und Abgestumpftheit noch ansprechen zu können, weil die Lust am Mord, dem gängigen Sadismus entspricht, weil der Tod anderer Empathie vielleicht hervorruft und Erhabenheit ermöglicht. Das sind aus der psychologischen Forschung 3 mögliche Motive, warum das so ist. Also man kann Empathie empfinden, es ermöglicht Erhabenheit, weil man ist selber nicht betroffen. Man sieht es, Sie kennen das Phänomen der Gaffer an Autobahnen. Da sieht man einen toten Menschen liegen und kann sich nicht davon abwenden. Und es gibt in der Tat einfach auch die Qualität der Gewalt, die gestiegen ist. Gab es gerade in Deutschland die Nachricht, dass die Quantität zwar sinkt, aber die Qualität steigt. Hat ja durchaus auch sadistische Motive, wenn Sie mal sehen, die Bilder in den U-Bahn-Schächten, wo dann also Rentnern von Jugendlichen wirklich mit dem Fuß der halbe Schädel eingetreten wird. Das ist schon sehr brutal. Also ich glaube, dass sich da was verändert hat in den letzten Jahren. Da könnten wir darüber diskutieren, auch wie Ihre Sicht der Dinge ist, ob das so ist und woran das liegt. Auf jeden Fall ist es so, dass die fernsten Todesdramen ins Wohnzimmer geholt werden. Ziemlich sinnlos und grundlos. Hauptsache, sie erfüllen die Voraussetzung des Brechens, Fallens, Stürzens. Seilbahnrisse, Erdbeben, Amokläufe, Flugzeugabstürze, Waldbrände, Vergewaltigungen, Morde, Raubüberfälle. Oft dargeboten mit der Moderatorenmiene einer höchst empathischen Betroffenheit. Kurzum, das Apokalyptische ist der Superlativ einer superlativischen Katastrophenkultur. Der Superlativ der Schrecklichkeit, die Quintessenz des Schlechten, die Gestalt des Bösen, die gebraucht wird, um das richtige, wahlweise Gute als Desiderat, als etwas Wünschenswertes in die Welt zu setzen. Und in einer Medienkultur, und ich sage das durchaus selbstkritisch, weil ich aus der komme, die vornehmlich auf den Superlativ, auf die Erregung, Empörung und Emotionalisierung setzt, ist der Weltuntergang in seiner ganzen Monstrosität ein idealer Hauptdarsteller. Kommen wir zur These 8. Sind wir noch in...
Wir sind noch in die 40 Minuten,
sind wir noch mit drin, ja. Gut. Die Apokalypse braucht und verbraucht die Ängste und Sehnsüchte der Menschen. Man kann es wie folgt sagen. Endzeit- oder Endweltszenarien sind insofern eine Grundkonstante des zivilisatorischen Daseins, da sie die Auslöschungsfantasie des Menschen mit seiner Heilserwartung verknüpfen. Der Zusammenhang zwischen Vernichtungslust, Voyeurismus und der Sehnsucht nach Auffahrt aus dem Untergang ist evident. Dem zivilisatorischen Aufstieg der Menschheit durch Technologie und Naturbeherrschung aus den Niederungen von Sterblichkeit und Darbnis folgt immer auch die Angst vor dem Untergang durch eben jene Maschinen und Technik, die trotz aller Herrschaftsansprüche letztlich unbeherrschbar ist. Die Atomtechnik zum Beispiel, die wir nicht ganz beherrschen können. Vielleicht hat das Individuum, wenn es oben auf ist, und wir sind oben auf und drehen uns ja im Wohlstandskarussell und jauchzen im Existenzglück noch immer, einen unbestechlichen Instinkt für die Möglichkeit, dass dies nicht so bleiben könnte. Also wird Apokalyptik, der Untergang der Welt, zu einem metaphysischen Schmierstoff dieses ganzen allgemeinen Fatalismus und der Schwarzseherei unserer Tage, des Verdachts auf die grundsätzlich schlechte Sinnlosigkeit und sinnlose Malaise der Welt, dann ist das metaphysische Wetterleuchten am Ende aller Vernunft, kommt dem apokalyptischen Höllenfeuer zum Ende der Welt gleich. Ein völlig irrationaler, ein fast poetischer Einbruch in eine total verwaltete Ordnung. Die Historie jedenfalls lehrt, dass der erwartete Untergang der Welt die Gestaltung der Gegenwart seit jeher beherrscht hat. Genauer gesagt, die Angst vor ihrem Untergang, die eine Angst vor dem eigenen Verschwinden ist. Angst ist das Movens aller Kreativität, sich selbst zu überlegen und dem Untergang zu entkommen. Womöglich ist die Angst vor ihrem Untergang deshalb die treibende Kraft aller Kulturen und Zivilisationen, weil jeder weiß, dass der eigene Untergang unvermeidlich ist. Die Angst vor dem Ende der Welt, dem Ende des eigenen Seins, scheint eine anthropologische Grundkonstante zu sein, womöglich, weil der Mensch irgendwann begreift, dass es mit ihm persönlich zwangsläufig zu Ende geht. These 9. Nichts steuert den Zeitgenossen mehr als seine Angst vor dem sozialen Tod. Sozialpsychologisch betrachtet geht die Faszination am Weltuntergang mit Auslöschungsängsten der eigenen Gruppe einher. Zu lernen ist, dass der Mensch augenscheinlich tief sitzende Ängste vor dem Tod der Masse hat. Mehr noch, er hat größere Angst vor dem sozialen Tod seiner Bezugsgruppe, seiner Peer Group, als vor dem eigenen Tod. Das haben Studien ergeben und ich fand das auch sehr spannend eigentlich, dass die Angst vor dem plötzlichen Tod der Bezugsgruppe größer ist als die Angst vor dem eigenen Tod. Deswegen reagiert man zumindest in Deutschland sehr hysterisch auf plötzlich eintretende Seuchen, so Erreger wie Ehek oder Schweinegrippe. Weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber was sind bei uns an Rinder vernichtet worden? Und letztlich gab es, glaube ich, auf der ganzen Welt, glaube ich, nur 50 oder 60 Fälle von BSE-Infizierten und zwar keiner von denen in Europa. Aber man hat massenweise die Tiere geschlachtet, aus einer Angst heraus vernichtet zu werden. So würde ich es deuten. Ja, ja. Aber wir hoffen, dass wir sie nicht anwenden müssen, zumindest, ja. Die Kernangst liegt also in der Vorstellung, dass man plötzlich mit vielen gemeinsamen anderen stirbt. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, sagen die Sozialpsychologen, und ich würde mich anschließen, dass in der Menschheitsgeschichte, während der wir fast immer in kleinen, fast immer zweistelligen Gruppen zusammengelebt haben, der plötzliche Tod eines Teils der Gruppe automatisch zur Gefährdung der ganzen Gruppe führen könnte. Diese evolutionsbiologisch begründete, rationale Angst aus früheren Zeiten, dass die Gruppe nicht mehr funktioniert, lebt vielleicht heute immer noch in uns weiter. Und die Gruppe funktioniert ja immer noch so lange, wie das normale Absterben da ist, also wie man geboren wird, lebt und stirbt. Aber wenn eben plötzlich eine Katastrophe eintritt, ein Asteroid oder eine Seuche, die einen großen Teil dahinrafft, ist das ganze Große in Gefahr. Ich glaube, dass diese Ängste heute weiterleben und in Weltuntergangsvorstellungen hineinprojiziert werden und sich amalgamieren mit einer, sagen wir mal, Prädisposition, die wie geschildert aus einer christlichen Tradition herstammen, wo diese Blaupause schon da liegt und auf der anderen Seite mit ganz individuellen Ängsten zu tun haben, die wir in einer rationalen, total verwalteten Welt trotzdem immer noch haben, uns aber nicht erklären können, wo das herkommt. Keiner kann sich erklären, warum er sich unsicher fühlt und warum er Ängste hat. In Deutschland zumindest leben wir so gut wie noch nie. Ja? Also das Sozialsystem funktioniert, das Schulsystem, das Gesundheitssystem. Aber schauen Sie mal in die Zeitung jeden Tag, was da alles niedergeschrieben wird und was alles schlecht sein soll. Und man versteht das eigentlich nicht wirklich. Angst ist ein kulturelles Phänomen, das immer sozial vermittelt und individuell empfunden wird. Sozial ausgelöste Ängste werden dann kulturell prägend, wenn sie zu einer höheren Moral stilisiert und über die Medien als solche auch vermittelt werden. Das Negativ aller apokalyptischen Visionen ist die große Angst vor dem Verlust. Der Verlust ist auch der große Gleichmacher im Schicksal der Menschen, denn im Verlust sind alle Menschen gleich. Alle Schichten, alle Klassen, alle Milieus. Wenn die Welt untergeht, dann geht sie für alle unter und nicht nur für die Reichen oder die Armen. Und doch ist die Angst vor dem Verlust dort am größten, wo man am meisten zu verlieren hat. Man nennt diese Verlustangst Loss Aversion auf Englisch. Und es ist heutzutage oft die Angst, dass einem, ohne selbst etwas dagegen tun zu können, dass zum Beispiel vererbte oder erarbeitete Vermögen durch Unglück oder Katastrophe genommen werden kann. Deswegen, so scheint es, ist die Apokalyptik vornehmlich ein Thema in wohlhabenden Industrienationen, wie eben in Deutschland und Amerika. Zehnte These, das Leben in der späten Moderne, in dem wir alle leben, entmündigt das Subjekt. Die vielfältige Ausdeutbarkeit und Interpretationsbedürftigkeit der Apokalypse ist das immer schon gewesen, das willkommene Rüstzeug selbsternannter Denker und Interpreten. Waren die Apokalypse-Unternehmer in früheren Zeiten Propheten, Sektierer oder Erweckungsprediger und später evangelikale Millenaristen in Amerika, so sind es heute Angstmacher aller Art, Wissenschaftler, Experten, Prognostiker, Trendforscher, Buchautoren, Redakteure, Politiker, allesamt Betreiber von Frühwarnsystemen, die ihre Legitimation aus der Sorge um die schützenswerte Menschheit ableiten. Jeder von ihnen hat aber mit der Apokalypse etwas ganz Bestimmtes im Sinn, zumal bei reiflicher Assoziationsakrobatik mit apokalyptischen Visionen allerlei waghalsige Nummern im Circus Maximus der Aufmerksamkeit ermöglicht werden. Obwohl die Welt nachweislich noch nie untergegangen ist, ist die Faszination des Weltuntergangs ungebrochen und stets präsent. Und man kann sich an dieser Stelle ja ernsthaft die Frage stellen, warum es in all ihrer Arbeit an der Austreibung von Mythen, den vereinten Wissenschaften seit dem Mittelalter bis heute nicht gelungen ist, den Menschen die Angst vorm Ende der Welt zu nehmen. Im Gegenteil, man hat sich zu fragen, ob nicht gerade wegen des fast zwanghaften Gehorsams gegenüber wissenschaftlicher Rationalität der Glaube an die Endzeit heute wieder zu einer ganz verblüffenden Blüte aufgeht. Es ist ja wahrlich kein Wunder, dass die Denkfigur der Katastrophe, des Niedergangs und Untergangs typisch für die westlichen Gesellschaften am Anfang des 21. Jahrhunderts sind. Wie sind diese Gesellschaften? Wie stellen die sich dar? Sie sind weitestgehend entgöttlicht, weitestgehend sage ich. Sie sind entspiritualisiert, entintellektualisiert. Sie sind geprägt von Optimismus und einem Relativismus in Wertefragen, der schon ganz oft an Nihilismus herankommt. Der Sinn des Lebens generiert sich heute meist über den Kontext, über Projekte oder über kurzfristige Bindungen. Absolute Wahrheiten oder strukturüberwölbende Metaphysiken haben so gut wie keine Konjunktur mehr. Effizienz, Evidenz sind zwei der großen Leitmotive der späten Moderne, in der wir leben. Beide sind Grundlage der Wissenschaft und haben die kulturellen Paradigmen kolonialisiert. Was nicht Mess, Vermess, zähl- und nachprüfbar ist, das ist nicht. Doch der rein wissenschaftliche Beweis grenzt andere Wirklichkeitserfahrungen aus. Und es sind eben die sogenannten irrationalen, esoterischen, spirituellen Dimensionen, die auf Kriegsfuß mit der reinen Dominanz dieser Kausalität, dieses Beweiszwanges in der westlichen Kultur stehen. Was sich nicht beweisen lässt, das ist nicht, habe ich gesagt. Der Beweis ist das unhintergehbare Fundament von Wissenschaft und Wissensgesellschaft. Er ist die zweifelsfreie Unbestechlichkeit. Das auf Beweisen, auf zählbaren, messbaren Beweisen basierende Rationalitätskonzept ermöglicht die weitgehend totale Kontrolle, macht aber alles berechenbar. Und genau hier, an diesem Punkt, bricht das apokalyptische Denken wie ein Jahrhundertsturm in diese aseptische Welt der reinen Logik ein. Der Schein, das Diffuse, das Mögliche, das Hochamt des nicht faktisch, nicht beweisbaren und doch vielleicht Möglichen, das uns so herrlich stört bei der Kontingenzbewältigung, mit dem der Mensch sich sein sinnloses Sein erklärt, dass er hier ist, aber gar nicht hier sein müsste. Das heißt, je rationaler, optimierter und effektiver eine Gesellschaft organisiert ist, desto hysterischer sind ihre Reaktionen auf die kleinste Funktionsuntüchtigkeit dieser Ordnung. Um in einer auf zerbrechlichen Übereinkünften basierenden Umwelt zu überleben, muss der Mensch sich von vornherein auf den guten Gang der Dinge verlassen können, auf eine prästabilierte Harmonie. Er muss mit der Stabilität seiner Umwelt rechnen können, und zwar jeden Tag. Dieses Vertrauen in den guten Gang der Dinge schafft Sicherheit. Dieses Urvertrauen, das die Religionen des vormonotheistischen Zeitalters in die Natur legten, das legen die entmythologisierten Säkulargesellschaften heute in Technik. Gerät irgendwas aus dem Rhythmus, gibt es Energie-Blackouts, Zusammenbrüche des Nahverkehrs, Börsencrash, geht mit der Entwertung der Währung Urvertrauen auch der Glaube daran verloren. Und insofern entstehen Ängste und Unsicherheiten. Der Mensch fühlt sich austauschbar, unwissend, ohnmächtig, entbehrlich, nutzlos. Der existenziellen Bedrohung des alltäglichen Lebens durch die Möglichkeit von Finanzkrise, Krieg, Kernschmelze, Naturkatastrophe und Systemkollaps ist der Einzelne hilflos ausgeliefert. Er ist eingezwängt in eine hochdifferenzierte Verwertungsindustrie, die sich aber permanent selbst entwertet und das Schicksal eliminiert hat. Es gibt kein Schicksal mehr. Wir glauben ja, das Schicksal korrigieren zu können. Es gibt diesen Satz, corrigez la fortune. Wir kommen mit Spritzen und mit Pillen, kommen wir daher und versuchen, das, was uns widerfährt im Leben, korrigieren zu wollen. Und so beträgt sich das auf die Gesellschaft und auch auf die Ökonomie. Wir glauben, dass wir alles messen und berechnen können. Wir glauben, dass wir alles wiederherstellen und reproduzieren können und sehen gar nicht, was uns dabei verloren geht. Ich habe die Zeichen gedeutet, die aus dem Himmel kamen. Es sind noch einige wenige Minuten. Und deswegen würde ich Sie ganz gerne, zumindest nach diesem Vortrag mit einer positiven Botschaft entlassen, nachdem ich Ihnen hoffentlich jetzt die Angst genommen habe, dass die Welt untergeht, würde ich sagen, dass die Lehre aus dem Weltuntergang eine neue Utopie des Weltaufganges ist. Man könnte sich jetzt leicht machen und mit astrophysikalischer Gewissheit sagen, natürlich geht die Erde unter. Genauer gesagt, der Erduntergang ist jetzt schon beweisbar. Und zwar in etwa 4,6 Milliarden Jahren, wenn der Planet Sonne den Planeten Erde verbrennen wird und wir das wahrscheinlich nicht mehr miterleben werden. Die gute Nachricht kommt deswegen zum Schluss. Obwohl es so sein wird, glaube ich, sind Utopien wieder möglich. Sie haben sich emanzipiert vom Ballast der ideologischen Verkrampfung. Sie haben sich frei gemacht vom Missbrauch politischer Diktaturen und Richtungskämpfe. Und der Neuentwurf einer Zivilisation ist nicht nur aus ökologischer, sondern vor allem auch kultureller und evolutionärer Sicht eine Erzählung, mit der man dem apokalyptischen Denken positiv begegnen könnte. Endzeitmythen gehen stets davon aus, dass das Ende nicht das Ende ist, sondern immer auch der Beginn neuer Weltschöpfung. Ja, und Weltschöpfung ist Wertschöpfung und Wertschöpfung ist Weltschöpfung. Das ist synonym. Wertschöpfung ist aus meiner Sicht das Gegenteil von Abschöpfung und Selbstauslöschung als Schöpfungsauslöschung. Wertschöpfung, meine ich, könnte man als Ethik der Zukunft oder durch Wertschöpfung könnte eine Ethik der Zukunft eine Welt entstehen lassen, die ihrer Vernichtung aktiv entgegenwirkt. Wenn Wertschöpfung die Schöpfung am Menschsein durch das ist, was den Menschen zuträglich und gut ist, das Hervorbringen, das Herstellen und Durchführen von Wert in Zeit, dann bewahrt es immer und ewig über alle Moden und Fortschritte hinweg Gültigkeit, nämlich die Scholle, die Gesamtheit der natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen meiner subjektiven Umwelt. Der Mythos vom Weltaufgang, die höhere Moral in moralfreien Zeiten, die ich hier vorschlage, lautet verkürzt, etwas ist weitaus wichtiger als das kleine eigene Leben des Individuums in seinem Streben nach Glück, Geld und Erfolg, und das ist die Umwelt. Die Umwelt zu retten heißt, die Welt zu retten. Und die Welt zu retten ist praktizierte Verantwortung für den Weltaufgang, dass auch Generationen nach uns noch ein gutes Leben haben werden. Wenn da am Horizont nicht die letzte Schlacht dräute, die eine westliche, zumal die deutsche jedenfalls eine mitunter sehr westliche Gesellschaft zu schlagen hat, es ist die Schlacht gegen ihr eigenes Verschwinden, gegen ihre natürliche, durch den Mangel an Nachkommen heraufbeschworene Selbstauslöschung. Es wird dereinst der Tag kommen, zumindest in Deutschland, an dem der Untergang der Deutschen dazu führen könnte, was kein Krieg, keine Sturmflut, keine Dürre je vermocht hatte, nämlich das demografische Defizit. Der Mensch ist an seiner Selbstauslöschung selbst schuld, weil er sich zu reproduzieren versäumt hat. Letzter Gedanke. Neben allen Formen des Niedergangs der Zivilisationen, die zum Beispiel der große amerikanische Geograf Jared Diamond in seinem Standardwerk Kollaps anführt, ist die der Selbstvernichtung durch Kinderlosigkeit die unnötigste und frevelhafteste. Wir haben Anfang oder Ende der Welt, Weltunter- oder Aufgang, selbst in der Hand, vielmehr in den Lenden. Und wenn am Ende der Betrachtung über die Apokalypse nur dieser eine Satz steht, der bleibt, der alles in sich fasst, irgendwo in seinen semantischen Tiefen verbirgt sich das unerschütterliche, unausrottbare, ewiglich aufscheinende Bekenntnis zur Freiheit, denn das ist der Mensch vor allem anderen, Zukunft durch Freiheit. Nimmt er diese Verantwortung stets aufs Neue an, dann ist die Welt auf immer gerettet.
Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank. Sehr viele umfangreiche und interessante Thesen. Man sieht einfach, aus wie vielen Perspektiven man dieses Phänomen beobachten kann. Ich selbst habe mir auch einige Notizen gemacht. Ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit heraus, eine Frage selbst zu stellen, bevor wir weitergeben ans Publikum. Sie haben in der dritten, vierten These angesprochen, es gibt eben diese zwei Teile der Apokalypse. Das eine ist den Vorhang wegziehen, was natürlich durch, wir lieben nicht die Unsicherheit, das Unbekannte, da könnte eine Bedrohung dahinter stecken, uns nicht so positiv einstimmt. Das heißt, das ist Aufräumen mit dem, was da ist, aber dann eben auch die Hoffnung auf das, was dahinter liegt. Sie sprachen auch vom kulturellen Erbe, das heißt, und dieses Hoffahren und die Erlösung, aber nur für die, die würdig sind. Spricht das gegen unser Selbstbild, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen Angst haben, weil wir könnten nicht würdig sein?
Ich glaube schon. Das ist ja auch ein enormer Druck, der dahinter steht. Also wenn man zu den Auserwählten, zu den sogenannten Gerechten nicht gehört, ja, was passiert dann mit einem? Ja, dann hat man nicht mehr viel zu lachen. Das ist die theologische Variante. Es ging dem Johannes ja auch darum, Gott als Allherrscher, also die Apokalypse ist ein Buch, wo der Fahrplan, der irdische Fahrplan vorformuliert im Himmel liegt, schon vorformuliert ist. Und er, der Seher auf Patmos, er hat einen Einblick in dieses Buch und er erzählt uns jetzt, was passieren wird. So, das ist ein ganz starkes religiöses Motiv. Und das hat sich mit Jesus ja zum Beispiel dann vervollkommen. Also Jesus war ja schon tot zu der Zeit, als Johannes der Apokalyptiker die Offenbarung geschrieben hat. Das muss man wissen. Es basierte auf dem Erschienensein von Jesus Christus, der nach allem, was man so weiß, um das Jahr 34 nach Null ans Kreuz geschlagen wurde. Und die Apokalypse wurde geschrieben 95 nach Null, also fast 60 Jahre später. Das heißt, das, was Jesus gelehrt hat, ist ja eigentlich schon das, was in der Apokalypse eigentlich drinsteht. Und die Sie alle kennen, die christliche Leitmotivik, die darin besteht, dass wir alle, wenn wir an Gott glauben, wenn wir an den herniedergekommenen Jesus, an den Herrn glauben, dass wir dann alle gerettet werden. Also es ist ein ganz starkes Motiv, an Jesus, an Gott zu glauben auch. Und dann bist du der Gerechte und der Gerettete. Und wenn du es nicht tust, dann hast du verloren.
Mhm. Ein Punkt, der sich da mir auch gedrängt hat, ist das, kann man das nicht auch übertragen auf sowas wie eine Apokalypse des individuellen Denkens? Das heißt eigentlich, und ich glaube, das steht, bin nicht bibelfest, aber irgendwo auch drinnen, dass man sich selbst retten soll und erlösen soll. Das heißt, wenn man es schafft, eben von diesem reinen Ich wegzukommen, mehr auf dieses Wir, wenn man sich nichts vorzuwerfen hat, wenn man moralisch integer und eben werthaltig agiert, man ohnehin nichts zu befürchten hat. Wenn man schafft, im Prinzip den Vorhang im eigenen Leben schon zur Seite und schafft sich quasi unter Anführungszeichen den Himmel auf Erden ja hier und kann diese Ängste überwinden. Das heißt, ist das auch irgendwo so ein Symbol dafür, dass man das eigentlich hier im Jetzt, im Irdischen schon bewältigen muss, sollte? Ist das dieser Grundantrieb, der was hier raus entstehen soll?
Also wenn man es biblisch betrachtet, aus der Offenbarungsschrift geht ein Gesellschafts- und Sozialmodell hervor, das ich schwierig finde. Das lässt sich auch mit unserer Stadtgesellschaft gar nicht vereinbaren, denn der Johannes rät tatsächlich zum Rückzug auf das Land. Also er rät im Grunde zu Kommunen, wenn man so will. Nur da ist das verwirklicht, was er reine Demokratie, was er Gerechtigkeit und Gleichheit nennt. Nun sind ein paar tausend Jahre vergangen und wir leben in einer ganz anderen Zeit und man kann es versuchen zu transzendieren oder transformieren, diesen Gedanken. Dann hat er, finde ich, wieder einen Reiz. Also ich finde es durchaus richtig, sich Gedanken zu machen, wenn man sich die Frage vorlebt, wie kommen wir von einem radikalen Individualismus, der uns nicht weiterführt, hin zu einer gemeinwohlorientierten Gesellschaft, wo also ganz andere Werte eine Rolle spielen. Dann könnte man an so mikrosoziale Einheiten denken. Ja, immer noch so. Ja.
Können wir einen Beitrag auf Band mitnehmen? Dann bekommen Sie ganz kurz das Mikrofon. Das wäre nett.
Nein,
Aber andere wollen vielleicht ihren Beiträgen lauschen, die heute nicht hier sind.
Aber Sie haben gesagt, dass dieser Trend schon besteht, genau. Dass es den schon seit längerem gibt. Den gibt es ja immer noch, ja. Ja. Es ist auch, glaube ich, kein. Aber Sie sind noch nicht auf dem Lande. Ja? Sie wirken sehr glücklich. Insofern kann man sagen, ist es vorbildlich, aufs Land zu ziehen. Ja, ja.
Das ist ein großer Unterschied. Das kann ich in kurzer Zeit
sehen. Ja. Gut, gibt es noch einen Beitrag mit Mikro eventuell?
Ich hätte eine Frage gehabt, okay. Und zwar sehen Sie da auch einen Zusammenhang mit dem Rechtsradikalismus, der jetzt doch immer stärker ausgeprägt wird, auch Gruppen, andere Gruppen an den Rand zu drängen, doch so ein apokalyptisches Denken, aber wir überleben, wir sind die Besseren, oder?
Das würde mich jetzt, glaube ich, überfordern. Also es gibt, gerade gestern kam die Statistik raus, in Deutschland nach wie vor frevelhaft hohe Zahlen rechtsradikaler Gewalt. Die linksradikale Gewalt ist gestiegen. Das ist auch nicht, also die Gewalt überhaupt steigt. Und man muss sich fragen, warum steigt die Gewalt? Das müsste man sozialpsychologisch mal untersuchen, ob es jetzt ausschließlich zu tun hat, damit, dass jeder zweite Jugendliche irgendwie ein Computerspiel hat und dass die Hemmschwelle, Menschen zu töten, sinkt, weiß ich nicht. Kann mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt, aber ich will es monokausal nicht sehen. Ich glaube sicherlich, dass die Perspektivlosigkeit der Jugendlichen eine ganz große Rolle spielt. Aber die ist zumindest in Deutschland, ich denke auch in Österreich, nicht so hoch wie zum Beispiel in Spanien und Frankreich und Italien, wo teilweise 50% in Spanien der Jugendliche arbeitslos sind. Also da müsste man eigentlich Aufstände, Rebellionen erwarten. Es gab Demonstrationen, sozialverträglich, der soziale Frieden ist gewahrt, aber die gab es zumindest. Es braut sich da, glaube ich, aber was zusammen. Und wenn der Hintergrund Ihrer Frage ist, ob rechtsradikale Gewalt dann steigen wird, ich kann mir das vorstellen und ich hätte auch Bedenken. Also wir haben ja diese ganze Diskussion um die Zwickauer Neonazi-Zelle gehabt in Deutschland, die da also 10 Jahre lang durchs Lande fahren konnte und also türkische und griechische Mitbürger umnieten. Unglaublich eigentlich, wenn man sich das überlegt. Und wenn sowas Schule macht, also ich bin immer wieder fasziniert, dass sowas nicht Schule macht. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz an diesen Menschen, die gibt es, glaube ich, in jeder Gesellschaft. In Deutschland ist es besonders traurig, dass es die gibt. Dass die nicht irgendwann mal sich stärker organisieren und zu noch größerer Gewaltausübung in der Lage sind. Das verwundert mich zum einen und zum gleichen freut es mich natürlich auch, dass es nicht so ist. Ja.
Weil Sie ja vorher auch noch diese These gehabt haben, also diese sozialpsychologische, dass es leichter ist, wenn man selber stirbt, als wenn die Gruppe stirbt. Ja, man hat ja mehr Angst. Vielleicht kommt es auch dazu, also auch weil dann Rechts- und Linksradikalismus größer wird, weil man so Angst hat, dass die eigene Gruppe stirbt, ja, dass man halt gewalttätig wird dann gegen die Gegner oder so, ja. Man weiß ja zum Beispiel auch aus, gerade aus dem Nationalsozialismus, dass Juden, die überlebt haben, extreme Schuldgefühle ja auch gehabt haben, ja. Also, es ist einfach wirklich definitiv schlimmer, man stirbt, der andere stirbt, als ich selber stirbe.
Also, ich glaube, dass
die
das, also,
ja. Die Gruppe, ja. Und den Gegner quasi zu vernichten, ja.
Wobei der Grundgedanke bei der sozialpsychologischen Betrachtung von apokalyptischen Ängsten darin besteht, dass es plötzlich passiert. Es geht um einen ganz plötzlichen Einbruch. Und so würde ich zumindest in Deutschland sagen wir mal, Migranten oder Ausländer überhaupt nicht betrachten wollen, dass sie jetzt plötzlich da reinbrechen, sondern es ist wirklich, wir haben in Deutschland eine, ich sage immer in Deutschland, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so ist, aber wir haben das eben zumindest untersucht, eine fast hysterische Angst vor Strahlen, vor kleinen Teilchen, vor es ist unglaublich, das gibt es auch so Studien, also ist bei Ihnen auch so? Ja. Ja, ja. Also die Amerikaner haben wahnsinnige Angst. Ja. Die Amerikaner haben wahnsinnige Angst vor Weihnachtskerzen. Ja. Am Baum haben wir nicht so und manche indische Menschen haben unglaubliche Angst vor Hexen, haben wir auch nicht mehr so. Wir haben Angst vor Strahlen und vor kleinen Erregern. Also deswegen auch BSE, EHEC, die Fukushima, das war ja dieses, in allen anderen Ländern der Welt hat man sich gesorgt um die Menschen, die durch die Tsunami umgekommen sind, die tatsächlich wirklich tot waren. Und man hat getrauert darüber, aber in Deutschland hat man eine Atomwende vollzogen und die Menschen, die da tatsächlich starben, waren einem völlig egal. Ja, also man hat irgendwie gedacht, ja, es könnte ja vielleicht, also Tschernobyl, Fukushima, das Atom und so, aber dass da Menschen tatsächlich umgekommen sind, dass Existenzen vernichtet wurde, das hat man überhaupt nicht diskutiert, sondern man hat nur diskutiert, irgendwie, wie kommen wir jetzt weg von diesem Atom. Das hat seit den 60er Jahren in Deutschland ist das ja auch eine ganz große ideologische Schlacht. Ich finde es politisch richtig, dass man da aussteigt, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Aber wie das dann auch passiert ist, vielleicht haben Sie das noch im Kopf irgendwie, dass 2-3 Tage später die Bundeskanzlerin dann gesagt hat, irgendwie, ach, irgendwie hat mich doch getäuscht, habe neue Erkenntnisse. Jetzt sollten wir doch aussteigen. Zumindest ist das etwas, was seit Jahrzehnten in Deutschland der Großteil der Bevölkerung auch will. Und die Sozialpsychologen haben das in der Tat untersucht, dass diese Angst vor dem Atom vollkommen irrational, aber riesengroß ist, ja. Und das weder die Franzosen noch die Spanier noch die Polen haben sich derart darüber aufgeregt. Die haben ja auch noch Atomkraftwerke und versorgen die Deutschen jetzt mit dem Strom, weswegen wir mehr zahlen müssen. Also das sind alles so sehr lustige Geschichten. Es gibt nur wirklich interessanterweise für jede Kultur und für jedes Land die spezifischen Ängste. Das sind die Resultate der Angstforschung. Das ist sehr vergnüglich.
Na, dazu passend vielleicht, wenn Sie gesagt haben, Österreich-Bezug, in Kärnten war jetzt auch eine Schulklasse und da ist dann in der große Verdacht gewesen, die haben dass sie eine Lebensmittelvergiftung haben Atembeschwerden gehabt, sind einige Kreislaufprobleme ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und dann war also die Theorie, okay, sie haben alle Honig gegessen etc. Und letztendlich war das alles eine Massenhysterie und sonst
was. Ja. Also hier haben wir noch die Frage vorher.
Ich möchte noch einmal zurückfragen, Sie haben gesagt, das ist eine, Ihrer Meinung nach, eine christliche Denkfigur, diese Apokalypse. In der feministischen Theologie, also zum Beispiel Mary Daly, sagt man, ja, das ist nicht eine christliche, sondern eine monotheistische Denkfigur. Das gilt genauso für Judentum, für Islam, also alle, die sozusagen monotheistisch funktionieren. Und die feministische Theologie setzt ja sozusagen das Geschlecht noch dazu und sagt, das ist auch eine maskuline monotheistische Tradition, die diese Denkfiguren bildet und versucht, dann andere Denkfiguren dagegen zu setzen, die von eher einer, von der Schöpferseite herkommen, von der Kreativität als der Kraft, die sozusagen in der Welt das überhaupt Schaffende und Entscheidende ist und dass auch die menschliche Natur oder das menschliche Wesen eigentlich in der Kreativität seine Kraft hat und nicht in der Zerstörung. Also das würde mich interessieren, was Sie davon halten und warum eigentlich diese kreativen, also diese positiven Denkmodelle sich auch nie durchgesetzt haben. Also dieses Wochenende hört man jetzt, die katholische Kirche ringt sich durch, dass sie doch die Hildegard von Bingen heilig spricht. Die ist im Grunde auch an so etwas unter anderem auch über die Jahrhunderte gescheitert, weil sie auch theologisch in eine ganz andere Richtung gedacht hat, als es dann sofort wieder von der Scholastik aufgegriffen worden ist.
Ich finde das einen sehr klugen Ansatz, das so zu sehen. Das müsste man einfach mal religionsgeschichtlich untersuchen. Es ist ja Legion, dass alle Erlöserfiguren immer männlich gewesen sind. Das ist von Abraham, Moses, Jesus bis Mohammed so. Die Exegeten, die Priester in allen monotheistischen Religionen waren männlich. Und auch die Regisseure der Katastrophenfilme sind übrigens alle männlich. Ja, das ist auch sehr interessant, wenn man sich das mal anguckt, bis zu Roland Emmerich. Aber das stimmt, ich finde das auch sehr spannend und das ist eine offene Frage, auf die ich überhaupt gar keine Antwort weiß, warum sich die Kreativität, das Neuschöpferische nicht in dem Maße durchgesetzt hat als Gedanke wie die Vernichtung. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr viel auch mit Kontrolle zu tun hat. Also über Angst lässt sich gut kontrollieren, lassen sich Gesellschaften auch einhegen und gut verwalten. Das Kreative ist was völlig Unkontrollierbares, Offenes, nach außen gehendes. Und ich habe den ganzen Bereich der Esoterik ausgespart, möchte Ihnen aber sagen, dass ich eine Hochachtung habe vor Leuten, die sich diesen Gedanken zuwenden. Und das sind vornehmlich Frauen, weil Frauen, wie ich finde, das traditionelle Rationalitätskonzept, das von Männern gemacht wurde, sehr viel stärker in Frage stellen als die Männer selber. Und das halte ich für einen guten Punkt, dass sie eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit noch suchen, hinter der rationalen Wirklichkeit. Und deswegen sind oft bei esoterischen Veranstaltungen sind Frauen zu finden, weil sie in diesem Punkt einfach offener sind. Ja, das finde ich, geht so ein bisschen in diese Richtung. Aber auf jeden Fall müsste man mal sowas schreiben wie eine feministische Theorie des Christentums, wenn es das nicht schon gibt. Das würde mich selber interessieren. Ja.
Ja. Es gibt ja eine Reihe von Ängsten, Kerntechnik, Gentechnik, Erderwärmung, hinter denen eigentlich pure Geschäftsmodelle stehen. Das muss ja auch gesagt werden. Durch die Medien werden diese Ängste geschürt, aber wenn man schaut, steht überall eine Industrie dahinter.
Ja. Ist so, ja. Klares Statement. Die nächste Frage.
Ja, mir ist am Anfang aufgefallen, bei der Einleitung sagten Sie, also Sie wollen Esoterik, Spiritualität außen vor lassen bei diesem Vortrag. Meiner persönlichen Meinung nach kann das nicht getrennt werden, wenn es um dieses Thema geht. Und da fällt mir nur ein, ich habe einen Vortrag gelesen von Einstein. Der wurde gebeten, eine These, die damals im Umlauf war, wissenschaftlich zu untermauern. Und es ist ihm und den vorangegangenen Herren nicht gelungen, dieses zu tun, weil sie einfach an ihre Grenzen gestoßen sind. Und Einstein hat damals in diesem Vortrag gesagt, ich scheue mich nicht, eine höhere Macht anzuerkennen und uns sind Grenzen gesetzt. Also frage ich mich immer bei wissenschaftlichen Themen unter Anführungszeichen, warum soll es nicht erlaubt sein, diese Themen auch esoterisch oder spirituell anzugehen? Und weil Sie die Bibel zitiert haben öfters in diesem Vortrag, in den Bibeln sind viele Sachen oder die meisten sind Metaphern. Mhm. Und dieses sich zurückziehen aufs Land kann genauso viel bedeuten wie sich zurückziehen in sich selbst und mal hineinzuhören, was ist wirklich das Wahre. Also mir geht es halt einfach darum, dass auch ein Wissenschaftler hat zu mir selber gesagt, es kann nichts wirklich hundertprozentig wissenschaftlich erforscht werden. Und dann stört es mich immer wieder ein bisschen, wenn dann gesprochen wird, naja, Esoterik, Spiritualität, das lassen wir unterm Tisch. Oft geht's nicht, oft gehört es zusammen. Hm. Ist meine persönliche Meinung.
Ich stimme Ihnen absolut zu, ich sehe es auch so, finde aber, dass, sagen wir mal so, es gibt da keine absoluten Wahrheiten mehr, da sind wir ja, glaube ich, längst schon weg. Und darauf bin ich auch immer wieder eingegangen, weil mir das ein wichtiger Punkt ist, dass diese Vermessbarkeit der Welt, diese Beweislast, dass wir alles beweisen müssen können, die führt ja auch zu einem enormen Zwang. Und die lässt ja alle anderen Deutungsmuster dann gar nicht mehr zu, nämlich genau die, die Sie auch beschreiben. Ich habe es deswegen ausgeklammert, weil es wäre ein Seitenaspekt, der sehr wichtig ist. Also das nur im Zusammenhang mit dem Thema 2012 müssten wir dann auch ganz klar zu sprechen kommen darauf, dass diese apokalyptischen Ängste eben wie die tradiert werden über die Zeiten hinweg und dass das sehr viel zu tun hat mit dem vermeintlichen Ende des Maya-Kalenders. Und darüber wollte ich nicht sprechen, weil das ist Humbug, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kann das ganz kurz zusammenfassen. Angeblich endet am 21. Dezember 2012 der Maya-Kalender. Dieser Satz ist an sich schon mal mehrfach falsch, weil es gibt nicht einen Maya-Kalender, sondern es gibt sehr viele. Es gibt innerhalb dieses Maya-Kalenders unheimlich viele bestimmte Zyklen, die ganz wichtig sind. Und was am 21. Dezember endet, ist der 13. 400-Jahres-Zyklus, der 13. Baktun. Und am 22.12. beginnt der 14. Baktun, 400-Jahres-Zyklus, der dann auch irgendwann endet. Also es endet überhaupt nichts, außer, wenn wir so wollen, vom 31.12. auf den 1.1. Und das ist eine spannende Frage, die viel zu tun hat mit New Age-Bewegung, mit seelischem Gezeitenwandel, mit der Sehnsucht nach esoterischer Bewusstseinstransformation, warum das jetzt instrumentalisiert und wieder dargeboten wird. Sie müssten sich mal die Freude machen und im Internet und bei Google mal gucken, 2012 Maya Esoterik. Ich habe es mal gemacht, ich glaube, es waren 5,3 Millionen Treffer, die man da finden kann. Zahllose Bücher erscheinen, zahllose Filme werden gedreht und sie basieren alle, und ich sag's nochmal, auf Falschinformationen, und ich kann es deswegen sagen, weil ich gesprochen habe mit zwei der renommiertesten Altamerikanisten, die es gibt, nämlich Professor Grube, der in Bonn sitzt, und David Stewart, ein Amerikaner, die beide quasi seit Kindestagen sich mit dem Maya-Kalender auseinandersetzen. Es gibt genau genommen, und den Satz vielleicht noch, Herr Grenmeier, es gibt genau genommen ein einziges Fragment, das ist stammt aus dem Jahr 622, aus der mexikanischen Stadt Tortuguero. Und das hat man gefunden, und das ist ein Sarkophag, und auf diesem Sarkophag ist eine Inschrift. Und in dieser Inschrift heißt es wörtlich, am 21.12. wird der Gott Bolognokte herniederkommen. So. Und jetzt hat man das versucht zu deuten. Damit ist weder gesagt, dass dann die Welt endet, wenn der Gott niederkommt, weil gewöhnlich bei den Mayas der Gott niederkam und dann ging es um die Befruchtung, um die Fruchtbarkeit der Felder, also genau das Gegenteil von einer Vernichtung, sondern von einer Neuschöpfung. Und zum Zweiten, wenn der Gott Bolognokte niederkommt, ist damit in keiner Weise gesagt, dass es eine Flut gibt oder eine Sintflut oder irgendwas auch immer. Und im entscheidenden Punkt, nämlich wo stehen müsste, was passiert am 21.12.2012, geht durch dieses Fragment ein Riss. Es geht da ein Riss durch, man kann es nicht mehr lesen. Das heißt, wer irgendwas über den 21.12. tatsächlich sagen möchte, muss ein Wissen haben, das sonst keiner hat, weil dieser Teil dieses Sarkophages fehlt. Und ich würde die These aufstellen, von denjenigen, die die These vertreten, dass die Welt untergeht im Dezember, hat von diesem Fragment noch nie irgendjemand was gehört. Also das kann ich sozusagen wirklich tatsächlich empirisch nachweisbar widerlegen.
Vielen Dank.
Herr Schüler, herzlichen Dank, Frau Weg, einmal für Ihre interessanten Thesen, die Sie aufgestellt haben. Nur ganz kurz dazu, dieses apokalyptische Denken, von dem Sie sprechen, ist doch im Urmenschen schon drinnen. Ja? Und es wurde doch nichts anderes gemacht, als dass einerseits in der Vergangenheit von den Religionen, sagen wir jetzt einmal allen Religionen eigentlich, wie Sie richtig gesagt haben, nicht nur die christliche Kirche, die das natürlich sehr verstärkt hat, ins Spiel gebracht, weil Sie auch die Antwort schon gegeben haben, Angst stärkt die Macht. Und da Angst die Macht stärkt, sind wir hergegangen und haben gesagt, Memento Mori, tagtäglich. Und es wurde den Gläubigen eben nicht nur in der christlichen Religion, immer klar gemacht, dass diese Apokalypse mal eintreten wird. Und wir müssen die Braven sein, wir müssen folgen. Und wenn wir brav sind, dann kommen wir auch in den Himmel. So einfach ist es. Hm. Und wenn das nicht von uns angesehen wird und verstanden wird, dann kommen wir eben in die Hölle. Hm. Heute läuft das Ganze weiter, heute trennen wir uns von der Kirche, weil heute sind wir dort, wo Sie auch sehr, sehr gut angedeutet haben, dass die Fernsehkultur eine Totenkultur ist. Die Kirche ist ebenso eine Toten- und Todeskultur, wenn man sich das vergleicht. Also sind wir genau auf Linie, und wir haben halt heute dieses apokalyptische Marketing.
Ja.
Ja? Wie Sie richtig gesagt haben auch, und das muss uns bewusst sein, dass wir auf der einen Seite eben nur das Negative sehen und nicht das Positive darin. Und jetzt kommt die Frage, wo führt das hin? Sie haben es auch jetzt gerade vorweggenommen, sonst hätte ich mir das ersparen können. Aber ich möchte trotzdem noch einmal darauf hinweisen, an einem kleinen Beispiel. Wenn Sie gestern gesehen haben, oder vorgestern, bei der EU haben wir leider nur ein 0,3% Wachstum. Und ich meine, das ist eine Katastrophe. Man muss sich das einmal vorstellen, was da passiert. Das ist Weltuntergangsstimmung. Ja? Also 0,3%, man muss sich das einmal vorstellen. Ja? Also es ist ja gigantisch. Ja? Also da schaut die Zukunft für uns sehr schlecht aus. Und genau diese Perspektivlosigkeit in unserer Wohlstandsgesellschaft, der Druck, den unsere Gesellschaft ausübt, ja, ist derartig arg, dass eben die Jugendlichen oft daran zerbrechen. Und dieses Zerbrechen äußert sich in Frust, und der Frust äußert sich in Gewalt. Danke für mich.
Dankeschön.
Würde ich genauso zustimmen.
Tatsächlich ist es immer tatsächlich ist es nur in den messianischen Religionen ein Fakt. Sprich, Buddhismus und Hinduismus kennen eine Individualisierung der Todesdog oder des Lebenmüssens. Ja.
Ich wollte eigentlich nur ein kleines Sprichwort sagen, ein afrikanisches Sprichwort zur Wirklichkeit. Glauben heißt, hinter dem Horizont zu schauen. Was ist dann wirklich, wieder persönlich, sich persönlich dann denken?
Passt zu meiner Überzeugung, dass der Glauben da beginnt, wo unser Wissen endet, wobei wir auch wissen, dass das Wissen, da muss man auch erstmal dran glauben, weil es ja auch nur Annahmen sind. Aber hätte auch gut zum letzten Thema gepasst, ästhetische Erkenntnis, was lassen wir zu an Erkenntnis?
Hier noch eine Frage. Es sind ein paar ganz gute Sachen gefallen. Ich habe da einen ganz anderen Ansatz dazu. Nämlich für mich ist das weder ein Religionsproblem, noch ein Wirtschaftsproblem, noch ein Gewaltproblem der Jugend, weil es für mich immer nur heißt, da wird wieder irgendwo ein Weg gesucht, wer ist denn für irgendwas schuld, dass etwas gerade so ist, wie es ist. Meine ganz einfache Erklärung dafür ist die, ich glaube, wir kriegen genau das, nicht was wir verdient haben, sondern was wir uns eigentlich erhoffen. Wir hoffen auf die Apokalypse, wir hoffen, dass das große Chaos kommt. Und meiner Ansicht nach, warum tun wir es? Weil wir, und ich spreche jetzt bitte niemanden persönlich an, alle miteinander ziemlich zu faul sind, uns auf den Allerwertesten zu setzen und einmal anfangen zu versuchen, die Sachen, die da um uns herum gerade passieren, nur ansatzweise zu verstehen. Wir sagen zu allem Ja und Amen. Wenn etwas Böses passiert, wissen wir sofort, wer der Schuldige ist. Wir wissen zwar nicht, was passiert ist, aber wir wissen, wer schuld ist. Und das sind sicher nicht wir. Aber wir wüssten ganz genau, wie es besser geht. Aber es tut ja keiner was. Und der beste Spruch ist immer noch der, da sollte man. Versuchen Sie einmal, es ist schwierig, ich habe es an mir selber versucht, das Wort Mann in allem, was Sie sagen, wegzulassen. Sagen Sie eine bestimmte Person dazu. Ich sollte, er müsste, wir sollten. Ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ich komme aus der Wirtschaftsbranche und ich bin zuerst gerade beim Frühstück gesessen und neben mir sitzt ein Pärchen, ich schätze, sie waren so in meinem Alter, haben sich ganz gewaltig über den Milliardenverlust von JP Morgan aufgeregt. Mit all den Argumenten, die man dazu braucht, die nehmen Staat vom Geld, die verzocken unser Geld. Und ich habe mich da nicht zurückhalten können, einfach fragen müssen, wissen Sie denn, wie Sie es verzockt haben? Na, das ist ja wurscht. Na, wissen Sie denn, wo es passiert ist? Na, das ist ja auch wurscht. Na, wissen Sie denn, wer es zahlt? Ja, wir. Und ich finde es schon gut, wenn ich beim Resch und Frisch sitze und ein Pärchen sitzt da und bezahlt die Schulden von JP Morgan. Nachdem ich aber frage, was ist denn da generell passiert, es interessiert sie ja auch gar nicht. Ich denke einfach, wir könnten unser Leben ganz gewaltig ändern, wenn wir anfangen, sei es jetzt um 19:30 Uhr abends bei den Nachrichten, einfach nachzufragen, was ist denn da jetzt gerade passiert? Und nicht uns, übertrieben gesagt, von 19:30 bis 20:00 Uhr ganz tolle Bilder anzusehen von zerfetzten Menschenkörpern in Syrien oder sonst irgendwo. Und damit es uns dann wieder besser geht, schalten wir um auf Dancing Stars. Das macht das Leben extrem einfach. Verantwortung übernimmt dabei keiner.
Hier vorne, glaube ich, auch eine Frage, oder? Oder zu das schon?
Okay. Ja, zum Thema Weltuntergang gibt es ja verschiedene Theorien und die eine besagt zum Beispiel, dass zur Zeit, als die Apokalypse geschrieben wurde, die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß war, dass die Menschheit einmal auf die Art und Weise enden würde. Aber in den letzten 50 Jahren also hat sich das Bewusstsein der Menschen so stark erweitert, dass sich das Blatt gewendet hat und diese Art von Endzeit-Szenario nicht mehr stattfinden muss. Eine andere Theorie besagt, dass die Erde gar nicht richtig untergehen wird, sondern dass sich die Erde einfach nur von der dritten Dimension in die fünfte Dimension verschieben wird. Es kommt zu einem Frequenzwechsel. Es strömt so viel Licht aus dem ganzen Kosmos auf die Erde, dass die Erdschwingung ansteigen wird angeblich. Also man kann es halt im Internet und in verschiedenen Büchern lesen. und dadurch steigt natürlich auch die Schwingung der Menschheit an. Und irgendwann ist einmal die Schwingung so hoch, dass durch die Dualität aufgelöst wird und dieser ständige Kampf zwischen Gut und Böse angeblich aufhören soll. Ja, mich interessiert, was Sie davon halten.
Ich bin ganz furchtbar nüchtern, weil es in der Tat so ist, seit 5 Milliarden Jahren hat sich im Universum nichts mehr verändert. Und deswegen glaube ich auch, dass es die nächsten 5 Milliarden Jahre so sein wird. Und diese These, die Sie gerade zum Schluss dargeboten haben, die kenne ich nicht. Also ich weiß zwar, was diskutiert wird, ich weiß aber auch, dass es allesamt eigentlich jegliche Grundlage entbehrt. Und was Sie anfangs sagten, die Apokalypse sei geschrieben worden zu einer Zeit, da die Menschen tatsächlich von Ausrottung bedroht waren. Das würde ich auch so sehen, nach allem, was ich weiß. In der Tat, also die römische Besatzung Palästinas war eine total brutale, wo Menschen, Juden damals willkürlich hingemordet wurden, wo also ganze Städte, ganze Dörfer ausradiert wurden. Und dieser Johannes, der Schreiber, ist eben diesem Terror entkommen, tatsächlich leibhaftig entkommen, auf die Insel Patmos geflohen und hat es da niedergeschrieben. Jetzt in den letzten 50, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt in den letzten 50 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war die Wahrscheinlichkeit der Selbstausrottung der Welt 2-3 Mal politisch ja noch durchaus gegeben im Kalten Krieg, aber seit einiger Zeit zum Glück eben auch nicht mehr. Das stimmt, wobei meine These ist ja sozusagen der Weltuntergang in uns, also was in uns da stattfindet, was für verschiedene Muster angelegt werden, auch in mir selber übrigens. Mich lässt das ja auch nicht kalt. Also wenn ich das Wort Apokalypse höre, dann habe ich sofort Assoziationen dazu. Und da ging es eigentlich los, weil ich mich gefragt habe, wo hast du die her, wo kommen die her, warum sind die denn da in dir drin, was stellt das auch mit dir an? Ich persönlich glaube an solche Theorien, wie Sie sie geschildert haben, nicht. Und ich würde auch zu großer Vorsicht empfehlen, was Internetgeschichten angeht. Da gibt es ja diverse Chatforen. Ist ja ein Riesenspaß, wenn man sich da mal reingibt. Dass die amerikanische Raumfahrtagentur NASA hat, weil es so viele skurrile Anfragen gegeben hat, ihren Chefwissenschaftler animiert hat, sich hinzusetzen und sozusagen einen Chatroom mit aufzunehmen, der heißt Morris, und er hat das dann tatsächlich gemacht. Er hat die gängigsten Fragen zum Weltuntergang 2012 beantwortet und zwar in einer Seelenruhe alles widerlegt und mit Studien auch. Das lohnt sich, das mal zu lesen. Ja, das würde ich sozusagen antworten. War das für Sie befriedigend oder würden Sie gerne noch weiter diskutieren? Ja.
Dankeschön.
Bitte. Medienwelt und Geschäftsmodell Apokalypse, es ist ja sehr eng verbunden, diese Todeskultur in der Medienwelt. Sie sprechen dann von Neuschöpfung. Und mich würde ein bisschen interessieren, Sie als Medienprofi auch eine Einschätzung, vielleicht auch nach vorne zu schauen, wie weit diese Neuschöpfung eigentlich eine Chance hat, über Medien zu den Menschen zu kommen, wie kompatibel das ist oder braucht diese Neuschöpfung überhaupt diese Medienkultur zur Verbreitung, damit die Ideen fließen?
Ich glaube beides. Ich habe die Hoffnung, dass über eine bestimmte Sozialisation und auch über Veränderung von Bewusstseinszuständen Menschen in den Medien arbeiten, die in eine andere Richtung denken. Bei aller Bescheidenheit würde ich mich jetzt mal als ein ganz kleines Beispiel anführen, der versucht auch in den Artikeln und Texten, die er schreibt, in diese Richtung zu gehen. Also ich habe selten etwas geschrieben, wo ich mich hinsetze und draufhaue und wo ich mich ergötze und delektiere an Leid, sondern ich habe immer versucht, auch etwas Konstruktives dann noch zu liefern. Nicht nur, weil ich jetzt irgendwie ein ganz toller junger Mann bin, sondern weil ich persönlich der Überzeugung bin, dass es einfach wichtig ist. Jetzt gerade wieder, wir haben in den 70er, 80er Jahren haben wir die Umweltzerstörung sichtbar vor uns gehabt. Sie kennen alle die schlotenden Schornsteine, die leckenden Rohre, die Chlorbleiche und so weiter. Es hat sich nichts geändert, nur es ist unsichtbar geworden. Die Bedrohung der Umwelt ist heute unsichtbar. Und meine Aufgabe finde ich, so ein bisschen darin, die Sichtbarkeit des Unsichtbaren zu leisten. Und das kann man über die Medien schaffen und tun, wobei es sehr, sehr schwer geworden ist, weil das wissen Sie selber, um den grönländischen Arktisschild zu retten, müssten Sie heute wahrscheinlich Angelina Jolie halbnackt da irgendwie hinstellen oder Brad Pitt oder Dieter Bohlen. Diese Idiotie müsste man irgendwann eigentlich mal, die müsste sich so ad absurdum führen, dass man wieder zu einer fundamentalen Diskussion kommt. Und ich würde Ihnen auch zustimmen, was Sie vorhin gesagt haben, nicht den Bildern und den Worten in den Medien trauen, sondern schon dreimal fragen, wo habt ihr das her? Stimmt das eigentlich überhaupt, was da so kommt? Weil meine ureigene Erfahrung im medialen Betrieb ist, man dreht sich das ganz gerne auch nach seinem Weltbild so hin. Es gibt also immer auch eine andere Wahrheit dessen, was man da als Wahrheit präsentiert bekommt. Und deswegen ist ein kritisches Bewusstsein schon ganz sinnvoll, glaube ich. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, das müsste eigentlich beidseitig passieren. Und es müsste zivilgesellschaftliche Bewegungen geben, die sowas vorantreiben. Ich persönlich bin ein ganz großer Anhänger und Freund von Greenpeace, weil ich finde, dass die eine grandiose Arbeit machen, noch immer. Auch wenn man die Aktionen und die Aktivitäten heute gar nicht mehr so wahrnimmt, aber sie tun es immer noch. Und die Zahlen sind ja offensichtlich. Also 80% der Meere sind überfischt, 80% der Wälder abgeholzt. Den Meeren ging es noch nie so schlecht wie heute. Also das ist ja nach wie vor wirklich ein großes Problem und daher auch mein Plädoyer für die Wertschöpfung, dass wir wegkommen von der Abschöpfung. Also es liegt mir fern, den Kapitalismus an sich anzuklagen, das halte ich für nicht besonders weiterführend, aber ich finde schon, dass diese Abschöpfungsexzesse, die wir da erlebt haben, dass uns die nicht weiterführen, weil wir auf der anderen Seite dadurch versäumen, etwas neu zu schöpfen, etwas Neues herzustellen, sich rückzubinden an reale Güter, an Vorgänge. Ich persönlich neige oder habe eine starke Neigung zur katholischen Sozialethik. Ich finde es sehr richtig zu sagen, wir begreifen den einzelnen Mitarbeiter in seinem Wert und in seiner Würde als Person. Also so eine Art neuen Humanismus würde ich mir wünschen, der zwangsläufig konstruktiv ist. Und ich glaube, dass man aus der ganzen sogenannten Krise mit einem geschärften Bewusstsein, mit einem humanistischen Ideal herauskommen könnte. Aber dafür muss man arbeiten. Dafür müsste es Leute geben, die zusammenfinden, die diskutieren, die dann mit Journalisten, mit Buchautoren oder mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, unter anderem auch mit dem Keppeler Salon, wo solche Veranstaltungen stattfinden können, immer mehr Menschen auch beeinflussen oder, sagen wir mal, Vorschläge machen für Veränderungen des Denkens und des Verhaltens. Das würde ich mir sehr wünschen.
Also, das kann ich nur unterschreiben. Absolut. Auch diese Negativberichterstattung, die so überhand nimmt, ich glaube, das ist schon auch so eben von beiden Seiten. Also ich lese gar nicht mehr, ich will es gar nicht mehr lesen, ja. Weil es mich auch negativ stimmt, dann gehe ich raus und sehe wieder nur negative Dinge. Das ist ganz simple Wahrnehmungstheorie und das ist Neurowissenschaft. Wenn ich mich damit belaste und wenn ich negativ gestimmt rausgehe, dann ist die Welt negativ. Ja. Wenn ich gut rausgehe, mit guter Erwartung, sehe ich eher die positiven Dinge. Aber es ist natürlich die Annahme, und ich lese auch nicht mehr. Das heißt, ich bin da kein Abnehmer dafür und vielleicht gibt es eine Sättigung an Negativen, da bin ich mir nicht sicher, aber solange natürlich die Annahmen bei denen, die redaktionell verantwortlich sind, da ist, dass sich Negatives besser verkauft als Positives, wird sich wahrscheinlich nicht groß ändern. Das heißt,
aber haben Sie schon mal ganz ehrlich unter uns, haben Sie schon mal bei sich die Enttäuschung festgestellt, Sie sehen Nachrichten und Sie sehen, es passiert ein Erdbeben und der Nachrichtensprecher sagt, ja, aber es sind nur 120 Tote. Dass sie denken, oh, nur 120 Tote.
Ja, das müssten auch Millionen sein. Ne? Sie sehen es schon als Superlativen, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ich finde, das ist wirklich ein Zeichen, wo man sagen müsste, jetzt pass mal auf, jetzt wird es schwierig, weil wenn man nur noch in Superlativen, in Rekorden denkt und wir werden ja erzogen dahin, ja, weil sich der Superlativ halt einfach auch wunderbar verkaufen lässt, aber irgendwann lässt er sich nicht mehr steigern. Mhm. Ja. Und was passiert dann? Also wo kommt man dann hin, wenn ein Superlativ nicht mehr steigerbar ist? Mhm. Das superlativste Superlativ oder wie auch immer.
Ja. Also die Sehnsucht nach dem Superlativen ist ja vielleicht auch so ein bisschen die daraus entsprungen aus ein bisschen der Langeweile des eigenen Tuns.
Ja.
Der Mensch hat auch so ein bisschen die fehlende Fähigkeit, im Balance zu sein. Also Systeme kippen immer vom einen ins andere Extrem, weil natürlich du musst gegensteuern, damit du die Probleme des vorherigen Systems ausstellen kannst. Aber der Balance bleiben ist sehr, sehr schwierig. Darum finde ich, dass das Unbewusste bewusst machen und die Themen ansprechen auch extrem wichtig. Und natürlich diesen Gedanken nach der Superlativ, den hat irgendwo fast jeder in sich, glaube ich. Aber da kann man eben bewusst man sich selbst am Schlawittchen nehmen und sagen, denk anders. Und irgendwann denkt man auch anders. Also man kann das Denken disziplinieren, das wissen wir alle, denke ich. Gibt es noch eine Frage? Ich glaube, da hinten haben wir noch eine Frage. Das ist wahrscheinlich die abschließende Frage heute.
Immer noch so, da fällt mir auch ein, so dieses
Okay. Aber es sind nur 10 Österreicher oder es ist kein einziger Österreicher gestorben. Ja. Das ist ja auch so, was in den Medien dann immer sehr stark rüberkommt, was mich ehrlich gesagt immer ein bisschen stört. Ja. Und dann zum Thema noch Eigenverantwortung. Ja. Also ich bin Psychologin, ich arbeite in einem Spital und da merkt man halt auch sehr stark diesen Trend, die Eigenverantwortung abzugeben. Ja. Also sich ungesund zu leben, ja, und dann ins Spital zu rennen und Hilfe zu wollen und dort die Hilfe aber auch nicht annehmen, zumindest nicht so, wie es vielleicht medizinisch adäquat wäre, sondern man macht dann eh wieder so weiter, wie man will, ja, also diese, auch die Medikamente dann nicht nehmen, etc., ja, und überhaupt diese Outsourcing-Gesellschaft, in der wir leben, ja, also man repariert sich nichts mehr selber und das geht auch so weit, dass man dann auch, was man ja oft beobachten kann, ist, wenn Menschen im Ausland sind, im Urlaub, dort schmeißen sie den Mist nur eher auf die Straßen als zu Hause, weil dort ist eh wurscht, ja. Also dieses Umweltgedenken ja auch, ja. Es ist ja auch Eigenverantwortung, denke ich mir, weil ich auch für meine, die Generationen nach mir, ja, dass ich halt Müll trenne oder den Müll nicht irgendwo hinschmeiße, ja. Und da würde ich nur sagen, mit dieser Aggression, ich meine, ich glaube schon, dass dieses apokalyptische Denken auch sehr was Archetypisches ist, ja, sehr was Evolutionäres, ja, weil früher haben natürlich die Menschen immer wieder Naturkatastrophen erlebt und haben ja keine Erklärung gehabt und ich kann mich erinnern, wie die Mondfinsternis in Österreich war, ich habe mir dann nur gedacht, Wahnsinn, das muss ja für ein Tier oder so oder für einen Menschen, der nicht weiß, was da passiert, ich meine, das muss ja wirklich so wirken, wie jetzt geht die Welt unter, ja, das war ja ganz eine eigene Stimmung, ja, und natürlich hat man dann begonnen, Erklärungen zu liefern und das war dann mal die Religion, ja, und später dann mit Statistiken, mit Zahlen, ja, wir versuchen ja alles mit Zahlen dingfest zu machen und wir glauben ja nur mehr an Zahlen, ja. Das ist schon so.
Es gibt da, wenn ich das, es gibt, das kennen Sie sicherlich auch im Alten Testament die Geschichte von Sodom und Gomorra. Die finde ich ganz wunderbar, weil sie illustriert das, was Sie sagen und was ich auch denke aufs Beste. Also um es kurz zu machen, Sodom und Gomorra, die beiden Städte, die angeblich im Sündenpfuhl gewesen sein sollen. Da gab es also gleichgeschlechtliche Liebe und drum und dran. Und dann passierte etwas, was es bis dahin noch nicht gegeben hat, nämlich es fiel Asche vom Himmel und es stank nach Schwefel und die Erde eruptierte und es gab ein Riesenfeuer. Wie anders als Strafgericht Gottes für den sittlichen Verfall der damaligen Gesellschaft konnte man das interpretieren und hat sich dann auch so über die Jahrtausende hinweg fortgesetzt, sodass Sodom und Gomorra ein Inbild wurde eigentlich für die Schrecklichkeit dieser Zeit. Dieser Apokalypse, das musste man ja damals, wenn man so lebte, wenn Asche vom Himmel regnete, musste man das ja sozusagen als göttlichen Ausspruch interpretieren. Wissenschaftlich hat man das dann nachzuweisen versucht, was damals passiert ist, und es ist relativ einfach gewesen. Es gibt unterhalb des Toten Meeres, da liegt Sodom und Gomorra ja, in Israel, südlichen Israel, gab es Methangasvorkommen, und durch eine tektonische Verschiebung innerhalb dieses Toten Meeresbeckens ist das explodiert. Ja, und Methangas, wenn es explodiert, stinkt nach Schwefel und dann kommen halt einfach verbrannte Gesteinsbrocken als schwarze Masse runter. So. Das ist die Erklärung. Woran Sie sehen, dass auf der einen Seite dieses Strafgericht Gottes, ja, also für die Verfehlung, für die Sündhaftigkeit und auf der anderen Seite durch Zunahme des Wissens in der Erklärung dessen, das ist naturwissenschaftlich einfach relativ leicht erklärbar, was damals passiert ist, macht aber gar keinen Unterschied, weil man heute immer noch so denkt. Das ist der Punkt, den ich so faszinierend finde. Obwohl wir uns alles erklären können, obwohl wir 100-mal sagen können, naja, da gibt es eine tektonische Bewegung, irgendwie, wir wissen, Fluten, Erdbeben, wie das zustande kommt, trotzdem glauben wir irgendwie immer ein bisschen, oh Gott. Ja? Warum ist das so? Das ist das, was mich interessiert. In New Orleans.
Ja, wo es dann auf einmal geheißen hat, das ist, weil dort so viel Prostituierte leben.
Ja gut, das war die etwas streitbare Aussage einer Präsidentschaftskandidatin.
Genau. Ja. Aber was mir noch nicht so klar ist, wie man sich diese Zunahme der Qualität der Aggression, ja, erklärt. Ja. Ich meine, Aggression ist ja jetzt rein hirnphysiologisch gesehen oder hirnanatomisch gesehen ein extrem großes Hirnareal. Also viele Hirnareale sind für die Aggression zuständig und nur unsere Sozialisierung schafft es, dass wir permanent diese Aggression unterdrücken. Das sieht man dann auch bei vielen Menschen, die eben Hirnverletzungen haben oder Schädel-Hirntrauma, dass die sehr aggressiv werden. Ja. Aber woher diese Veränderung in der Gewalt, das ist mir einfach
nicht klar. Aber ist das entscheidende Wort nicht Inhibition? Also diese Hemmung des Potenzials, und die Frage ist, warum die Inhibition jetzt nicht mehr so ist wie früher? Also was passiert?
Die Erziehung, die immer weniger wird, ja? Oder, weil ich meine, die haben ja nicht eine frontale Enthemmung oder so, ja? Was ist
da der Grund? Ja, also ich glaube, es ist multifaktoriell, dass da einiges einfach zusammenkommt, ja.
Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Interessante Frage ist jetzt genau für mein Gebiet, aber eine letzte Frage haben wir noch, bitteschön. Danke dafür. Noch
ich
eine?
Ich hätte es nicht so sehr als Frage gesehen, sondern als kurze Aussage, wieder zurück auf das Thema Apokalypse. Ich habe nur einen kurzen Bericht gesehen, so wie Sie auch angedeutet haben. Wissenschaftler einer deutschen Universität haben gesagt, nach ausreichende Untersuchung der Bildtafeln oder Dokumente, es gibt keinen Hinweis auf eine Aussage über den Weltuntergang. Das war ein Bericht, kein Privatsender im deutschen Fernsehprogramm, und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank, endlich hört dieser Unsinn auf. Zwei, drei Tage später wieder, wem bei einem Moderator, ja, weil ja Dezember 2012 die Welt untergeht, machen wir dieses oder jenes. Und das ist so ein derartiger Widerspruch, weil ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Maya-Kalender, der ganz was anderes sagt, der so philosophisch angelegt ist. Der sagt, wie wir mit unseren Energien, mit dem, was uns zur Verfügung umgehen können und sollen, dass wir Angst ablegen können, wenn wir welche haben. Also auf viele sinnvolle Dinge uns besinnen sollen. Und in den Medien habe ich sehr oft den Eindruck, der Unsinn verkauft sich offensichtlich am besten und wird daher am meisten gesendet, von allen nachgesprochen, immer wieder, fast wortwörtlich. Und wenn es heißt, dass Wissenschaftler sich outen und sagen, wir haben uns damit beschäftigt, wir haben unsere Computer damit gefüttert, wir haben dieses sehr schwer verständliche Bildmaterial, es sind ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt Dokumente in Worten gibt, es ist Bildmaterial, das haben wir untersucht, und da ist nicht die Rede von einem Weltuntergang. Also warum muss ich dieses Thema immer wieder aufbringen, nur weil
Also ich kann Ihnen als Handreichung noch mitgeben, falls jemand das in Ihrer Gegenwart behaupten sollte. Es gibt drei existierende Kodizes des Maya-Kalenders, die man heute noch sieht. Der eine liegt in Paris, ist verschlossen, da kommt wahrscheinlich nur Herr Sarkozy oder Herr Hollande dran. Der zweite liegt in Madrid, das ist zugänglich für eine bestimmte Gruppe. Und der dritte liegt in Dresden, in der Sächsischen Landesbibliothek. Und ich habe den gesehen. Ich stand vor diesem Kodizes. Das ist ein Kalender, so ein Leporello. Es ist wunderschön, mit grüner und roter Tinte ausgemalt, und da werden einfach Bildergeschichten erzählt. Und dieser Kalender, den habe ich mir deuten lassen vom besagten Herrn Grube, dem Altamerikanisten aus Bonn, und der hat mir das eindeutig erklärt, wie der zu lesen ist. Sehr schwer zu lesen, das ist ein sehr intellektuell sehr anspruchsvoller Kalender, den die da in der klassischen Periode, so 700 bis 800 nach Christus passierte, das ja gemacht haben. Und der Maya-Kalender geht von einem ständigen Werden und Vergehen aus. Ja, es ist ein Schöpfen, ein ständiges Neuschöpfen. Deswegen ist er auch niemals zu Ende, sondern er geht immer weiter. Es gibt Angaben, dass noch in 1 Million Jahre aus dem Maya-Kalender, dass in 1 Million Jahre die Menschen existieren werden. Ja, also die bestimmten Zyklen enden, aber diese sogenannte lange Zählung, das macht ihn ja sehr berühmt. Die Mayas haben damals angesetzt, die Erschaffung der fünften Welt am 21. August 3114 vor Christus. Da haben sie ihn eingesetzt. Es ist nicht ganz klar, warum exakt an diesem Termin, aber von da ab zählen die jeden Tag. Und in bestimmten Zyklen kommen dann ineinander rein. Das ist sehr, sehr kompliziert. Das muss man, glaube ich, auch studiert haben, um es richtig zu verstehen. Deswegen halte ich mich da auch zurück und zitiere nur den Professor Grube. Interessanterweise finde ich noch, dass die Entstehung des Kalenders oder die Entstehung der Welt just zu dem Zeitpunkt angesetzt wurde, da man in der mesoamerikanischen Welt Ackerbau betrieben hat und sesshaft wurde. Also da hat man dann die fünfte Welt, die entscheidende Welt angesetzt. Und von da ab zählt es nach vorne und zählt ad infinitum bis irgendwann. Also es endet definitiv nichts außer dem 400-Jahre-Zyklus, der ein relativ kleiner ist. Und ich glaube, warum das gemacht wird, jetzt auch wieder, letzte Woche haben Wissenschaftler einen noch älteren Kalender angeblich gefunden, und die Meldung war auf Spiegel Online oder auf Spiegel irgendwie, nein, die Welt geht nicht unter. Also genau wieder der gleiche Dreh. Ja, aber es spielt mit ihren Ängsten. Ja, es spricht sie an, sie werden das lesen, weil sie denken, ach, vielleicht doch Weltuntergang, vielleicht doch, ja. Das ist genau das, was ich meine, dass da mit Halbwissen, mit falschem Wissen, mit Spekulationen irgendwie ganz gezielt Ängste aufgespießt werden, dass ganz gezielt auch mit Unsicherheiten gearbeitet wird, und das kann man jetzt bewerten, wie man es will. Ich lasse es mal dahingestellt. Ich finde es furchtbar.
Eine Kleinigkeit, wenn ich noch sagen darf, was mir auch nicht gut gefallen hat, war die Information in Sachen Wissenschaft und Forschung, dass die speziell unter dem Gedanken der apokalyptischen Angst bessere Ergebnisse erzielt hat oder größere Fortschritte gemacht wurden, wenn überhaupt dann, weil unter dem Angstaspekt Gelder zur Verfügung gestellt werden. Siehe jetzt Deutschland Atomausstieg, das kostet ja auch der Ausstieg an sich wahnsinniges Geld. Es kostet Jahrzehnte, ein derzeit funktionierendes Atomkraftwerk herunterzufahren. Das lässt sich nicht abschalten, indem ich die Brennstäbe herausnahme, einen Ausschalter und so weiter. Immer nur dort, wo die Wirtschaft, die Politik Entscheidungen trifft, Geld dafür zur Verfügung zu stellen, werden dann mehr wissenschaftliche Ergebnisse aufkommuniziert. Ich würde sagen, es gibt wahnsinnig viele Wissenschaftler und Forscher, die nur aus Liebe zur Wissenschaft und aus Forschertrang heraus ihre Arbeit machen und das gar nicht als Arbeit, sondern als Leidenschaft ansehen. Und es ist spektakulärer zu sagen, ich habe jetzt ein wirksames Medikament gegen eine Seuche gefunden, als über eine wissenschaftliche Arbeit im Gesundheitswesen zu berichten, die sich über Jahrzehnte hinzieht und sehr wohl auch Erfolge bringt und immer wieder neue Erkenntnisse, die umgesetzt werden in der Praxis.
Aber wenn ich das noch sage, man muss der Apokalypse schon auch irgendwie Gerechtigkeit widerfahren lassen, denn, das hatte ich am Anfang auch gesagt, ohne die apokalyptischen Ängste und die Blaupause der Offenbarung hätte es die Wissenschaften so nicht gegeben, wie sie es gibt. Aus dem Mittelalter, das können Sie auch wirklich eindeutig belegen. Also da gab es diesen Höhepunkt um die Jahrtausendwende. Es gab früher unter Karl dem Großen schon sowas. Das sind einfach Herrscher gewesen, die beseelt waren von dem Gedanken, wir müssen jetzt genau berechnen, wann die Welt untergeht. Und die haben die besten Leute an ihre Höfe geholt und haben sie rechnen lassen, ne? Ja. Gut. Aber so war es immer und wir sind heute dankbar, dass wir Physik und Astrophysik und so weiter in dieser Qualität auch dann haben können.
Ja, also sicher begünstigende Faktoren, Erhaltung und Erweiterung der Macht. So, eine letzte Anregung oder Frage, dann wir haben schon etwas überzogen.
Eine Frage hätte ich noch, ja. Und zwar ist vielleicht ein bisschen provokant auch wieder, was die Dame auch gemeint hat, von wegen die Frequenz wird erhöht und was sich da bei uns alles abspielt. Was halten Sie denn von der These, die manche Leute da so bringen, dass wenn wir am 21. Dezember den Weltuntergang haben, dann ja auch endlich einmal die Außerirdischen kommen werden, die ja draußen sitzen und schon warten und die Erde retten werden? Das ist ja ein Thema, das in den letzten paar Monaten immer, wie soll ich jetzt sagen, wissenschaftlicher belegt wird. Und anscheinend werden wir ja mit diversen Filmen darauf vorbereitet, dass wir uns dann nicht schrecken, wenn sie da sind. Gibt es eine Erklärung, bitte?
Genau.
Da ist jetzt mein Punkt. Ja.
Lassen Sie uns doch gemeinsam am 22.12. ja, einen Ausflug machen in die Pyrenäen, in das Dörfchen Bugarach. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben. Ja. Das ist faszinierend. Da ist augenscheinlich, ist in dem Pic de Bugarach, in diesem Berg, eine Garage vorbereitet, wo die Außerirdischen dann ihr Gefährt parken werden. Und das Interessante ist, dass, und das stimmt wirklich, dass jetzt schon alle Hotelzimmer um diese Zeitraum ausgebucht sind, dass es Leute gibt, die sich Grundstück gekauft haben um Bugarach herum, weil sie dann unter den Auserwählten und Gerechten sein wollen, die als Erste auffahren. Das ist tatsächlich der Fall.
Aber die Frage dazu, Ihrer Ansicht nach, was Philosophie betrifft, kommen Sie?
Ja. Ich bin überzeugt davon. Ich habe mir auch ein Stück von diesem Land gekauft schon.
Also für die Linz ist es wahrscheinlich einfach. Ich weiß nicht, ob Sie den Sonntagberg kennen. Bezirk am Städten, dort passiert immer alles 14 Tage später. Wer den Weltuntergang miterleben will, am Sonntagberg passiert es 14 Tage später.
Okay, also Apokalypse now und Apokalypse later.
Genau.
vielen Dank dafür. Bevor ich Sie entlasse, noch ganz kurz der Hinweis auf die morgige Veranstaltung, auch interessant für das Pärchen, mit dem Sie oder in der Nähe Sie gefrühstückt haben. Morgen 19:30 Behavioral Finance, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins privater Investoren. Von Teodoro de Cocca, ist ein Bankexperte und Professor für Asset Management und Dekan auch der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der JKU. Am Montag darauf, am 21. März 19:30, giftig oder ungiftig, heimische Schlangen.
von Silke Schneider, Zoologin, Herpetologin am Naturhistorischen Museum Wien. Schlange auch ein Symbol für das eine oder andere. Vielen, vielen Dank für die Fragen, für die Anregungen, sehr aktives Mitwirken. Nochmal einen herzlichen Dank an Sie, Herr Schüle. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag, einen schönen Muttertag und freue mich, Sie wieder bei Gelegenheit hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.
Ja, danke.